Herzlich willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Im heutigen Podcast ist liebe Stefanie Sauerbloch, Farb- und Stilberaterin sowie Diplompsychologin aus Aachen bei mir zu Gast. Wir sprechen über unseren Weg zur Psychologie und Stefanie darüber, wie sie zur Farb- und Stilberaterin geworden ist. Sie hat tolle Tipps für uns Kreative im Gepäck, wie die nächsten Stoff- und Wollkäufe gut gelingen können. Meine Frage nach Mustern hat sie kurz sprachlos gemacht, aber natürlich hatte auch sie hier einen guten Rat. Und wir plaudern so ein bisschen über unsere Sünden im Kleiderschrank. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Stefanie.
Hallo Claudia.
Schön, dass du heute meine Gästin hier im Podcast bist. Und vielleicht zur kleinen Vorgeschichte. Ich bin über Stefanie gestolpert, weil der Account Masch und More geteilt hat quasi. Dich als Farb- und Stilberaterin geteilt hat, obwohl du gar nicht bei Instagram bist, aber ich habe es bei Instagram gesehen. Und dann bin ich auf deine Website gegangen und dachte, huch, das ist sogar eine Kollegin, die ist nämlich Psychologin. Und das hat mich so neugierig gemacht, dass ich dich angeschrieben habe. Und du warst so nett, mir zu antworten und hast gesagt, du bist neugierig. Und das Ergebnis hören jetzt alle, du bist nämlich Gästin bei mir im Podcast. Und das freut mich sehr. Erstens, weil das Hauptthema, worum es heute geht, Farb- und Stilberatung, sowohl strickender als auch nähender, also irgendwie Leute, die Kleidung für sich selber produzieren, sage ich jetzt mal. Das ist immer wieder ein Thema. Und auf der anderen Seite finde ich es natürlich irgendwie nett, dass wir quasi eigentlich so Kolleginnen in Crime sind, weil wir beide das gleiche Studium, also ein Studium absolviert haben, der Psychologie. Und irgendwie finde ich es irgendwie ganz, ganz witzig und nett, so quasi eigentlich auch mit einer Kollegin zu sprechen, auch wenn wir uns heute auf einer ganz anderen Themenebene finden. Aber vielleicht wird sich das eine oder andere so ein bisschen verstricken. Genau.
Und verstricken, schöner.
Ja, ist eigentlich schöner. Schön. Ja, genau. Verweben, verstricken. Ich könnte hier so ein paar von diesen Dingen nennen. Genau. Und ja, vielleicht magst du dich erstmal so ein bisschen kurz vorstellen für die Zuhörer und Zuhörer, wer du so bist, woher du kommst. Und genau, und die vertiefenden Dinge kommen heute sowieso im Verlauf des Gesprächs.
Ja, schön. Super. Ganz lieben Dank, Claudia, für die Einführung. Ja, ich bin Stefanie, lebe in Aachen und bin dort, ich bin so seit 20, 25 Jahren hier ungefähr, komme eigentlich aus Süddeutschland, also aus dem Schwarzwald. Und ja, arbeite hier als Farb- und Stilberaterin und bin eben eigentlich Psychologin. So, das hattest du ja auch in deinen Shownotes geschrieben. Es gibt dann einen gewissen Weg, der mich dazu gebracht hat, von der Psychologin, die also auch tatsächlich irgendwie mal, also ich habe tatsächlich auch therapeutisch gearbeitet und mache das jetzt aber wirklich quasi gar nicht mehr. Ich nehme mir sozusagen von der Psychologie das, worauf ich Lust habe und schau mal, ob ich Frauen finde, die auch Lust darauf haben, da was mit mir zu machen. Und mache aber eben ganz viel Farb- und Stilberatung. Ich berate nur Frauen. Ich habe das einfach auch so entschieden, sozusagen. Trotzdem ist vor kurzem ein Mann da gewesen und wollte sich für seine Hochzeit ein paar Farben abholen. Das fand ich voll süß. Der hat sich nicht abhalten lassen davon, dass ich gesagt habe, aber eigentlich berate ich nur Frauen. War ihm egal. Genau, war auch echt ein nettes Treffen. Ja, genau. Das, ja, das vielleicht jetzt erstmal anfangs zu mir.
Ja.
Ja, ich bin übrigens, ich bin aber nur mit, ich glaube, 529 Followerinnen oder so irgendwie bin ich bei Instagram. Aber die Susanne von Masche & More hat ungefähr, ich glaube, mittlerweile 13.000 Followerinnen. Ich kann ja vielleicht ein bisschen später irgendwann noch erzählen, was wir da so gemeinsam machen. Und genau, also wenn du nur auf meine Posts aufmerksam geworden wärst, das wäre eigentlich nahezu ein Wunder. Aber Susanne hat, wie gesagt, so eine weite Reichweite, dass das funktioniert bestens.
Ja. Also hat zumindest bei mir gut funktioniert. Ich bin neugierig geworden. Genau. Bin dann über dein Profil auf die Website, weil auf der Website einfach mehr über dich dann zu erfahren war quasi. Mhm. Genau.
Genau.
Ich würde noch ein bisschen fragen wollen. Einmal, ich habe Verwandtschaft im Schwarzwald. Wo kommst du her aus dem Schwarzwald, wenn ich fragen darf? Du es uns erzählen magst, vielleicht kenne ich es auch noch am Ende des Tages.
Aus Schopfheim im Wiesental.
Nee, das kenne ich
Also es ist in
nicht,
der Nähe
aber.
von Lörrach. Und Lörrach wiederum liegt ganz in der Nähe von Basel.
Ah
Basel, also
ja,
in der Schweiz dann
also
natürlich
sehr
schon, ne?
südlich.
Genau.
Ne? Ist ein bisschen südlicher als wo meine Verwandtschaft herkommt. Meine Verwandtschaft kommt aus
Okay.
Straubenhardt. Ist in der Nähe von Pforzheim, würde ich sagen.
Das ist eher schon fast schwäbisch, muss ich ja jetzt mal etwas
Ja,
besserwisserisch
ich kenne mich da ja
sagen.
nicht so gut aus. Also ich glaube, die sagen auch mal, dass sie Schwaben sind. So, und ich weiß dann
Ah,
immer nicht der
siehst du,
Unterschied, was ist
genau.
Schwarzwald, was ist Schwaben, und dann gibt es ja noch Baden, oder? Ich bin ja
Ja,
ganz
genau.
vorsichtig. Genau.
Alles gut, aber je nachdem, auf wen du da triffst, da unten, wird da sehr klar differenziert
Ah ja, komm,
zwischen
siehst du.
Schwaben und Baden. Ja,
Genau, also das
genau,
wusste ich
ja.
zwischen Schwaben und Baden, aber ich wusste nicht, dass der Schwarzwald selber sich auch noch abgrenzt quasi. Quasi sagt, okay, das sind die Schwaben schon.
Ja,
Genau.
genau. Und also ich komme auf jeden Fall aus, oder manchmal, wenn ich es so nicht Schwarzwald sage, dann sage ich, ich komme aus Südbaden.
Ah ja, dann wird es
Genau,
ein bisschen
ja.
klarer. Gut, dann hätte ich das wahrscheinlich gar nicht erst vorgeschlagen, dass ich eventuell kennen könnte,
Das
woher
mit
du
dem
kommst.
Pforzheim, meinst du? Ja. Okay.
Ja, ist so witzig,
Ich
weil
habe aber noch zusätzlich.
ich verbinde diese Besuche quasi von meiner Verwandtschaft immer mit einem Besuch in Bad Wildbad. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein kleiner
Vom Namen
Kurort,
her.
ganz, ganz süß. Und da gibt es so ein. Es gibt einen Berg quasi. Jetzt muss ich mir überlegen, wie der hieß, dieser Berg. Sommerberg oder so ähnlich. Jedenfalls gibt es da eine Hütte, die heißt die Grüne Hütte. Und wir sind immer, wenn wir dort waren, sind wir dorthin gelaufen, also eine Wanderung dahin quasi. Und auf dieser grünen Hütte gibt es riesengroße, jetzt fällt es mir schwer, also Pfannkuchen würde man wahrscheinlich sagen bei euch. Oder ich würde es Blinse nennen, aber das ist natürlich wieder sächsisch. Riesengroße Pfannkuchen mit Heidelbeeren oder Kirschen. Ich habe immer Kirschen genommen als Kind und dann hatten wir immer Heidelbeeren. Und dazu gibt es selbstgebrannten Heidelbeerschnaps von den Leuten von dieser Hütte. Ich habe es irgendwie als Kind immer sehr witzig in Erinnerung, auch wenn ich den Schnaps nicht getrunken habe, aber diese Wanderung war immer sehr lustig. Jetzt als
Na,
Erwachsener
ist
kann ich natürlich
schön.
nachvollziehen, warum die dann immer so lustig geworden ist, weil die natürlich auf dem Rückweg alle so ein bisschen beschwipst waren von diesem Schnaps. Und damit
klasse.
verbinde ich ganz viel Kindheitsurlaube mit dieser Wanderung zu dieser Hütte da. Okay. Ich glaube, wenn ich jetzt meinen Onkel da
Schön.
besuchen würde, mit meinen Kindern, würde ich auch sagen, lass uns zur Grünhütte laufen. Ich weiß auch nicht richtig genau. Genau, später, wo ich ein bisschen größer war, dann natürlich auch in Baden-Baden. Wenn dort eine Kunstausstellung war, dann habe ich gesagt, ich muss dahin. Ja, dann habe ich mir die ganze Verwandtschaft zur Kunstausstellung geschleppt. Ja, also ich kann mich erinnern,
Ah, das heißt, du
da.
kennst dann auch das Frieda-Burda-Museum in
Genau. Da war zum
Baden-Baden?
Beispiel meine
Ah.
Chagall-Ausstellung und da musste ich unbedingt hin.
Ja,
Und
da war ich
dann sind wir
auch.
da hingefahren und dann habe ich meinen Onkel, der so gar keine Ahnung von Kunst hat, ne, den habe ich da reingeschliffen. Und dann war der doch fasziniert von den Bildern und hat dann immer gesagt, oh, das ist aber faszinierend. Und dann kam immer eine Frau und gemeint, weg von den Bildern, sie sind zu nah dran. Verbinde ich zum Beispiel auch. Genau, und ich kann mich auch erinnern, dass meine Eltern, also wo ich auch noch Kind war, immer ganz gerne dort mal ins Casino gegangen sind. Also einfach, weil das so schicki war, ne? Also dort ins Casino zu gehen. Also Baden-Baden ist für mich so ein ganz schicki, so schicki ist das irgendwie ganz genau. Ja. Aber
Cool,
so, das sind
ja.
so ein paar
Ach ja, das ist voll
Kindheitserinnerungen aus dem
schön. Ja,
Schwarzwald.
ja, 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 ja. Ah, das ist voll schön, dass du jetzt Baden-Baden erwähnst, weil ich da so, mein Vater ist 2021 gestorben und bevor der dann so ein bisschen arg alt und bettlägerig wurde, habe ich mich ein paar Mal, also ich dann von Aachen kommt und meine Eltern, die wohnten jetzt die letzten Jahre in Badenweiler, also auch ein Bad vorne dran. Also das ist so südlich von Freiburg ungefähr, so eine halbe Stunde südlich von Freiburg. Dann kamen die nach Baden-Baden, ich dann eben von Aachen nach Baden-Baden, waren wir da im total netten Hotel und sind dann super essen gegangen und so irgendwie und eben auch immer ins Frieda-Burda-Museum, um dann so die aktuelle Ausstellung zu besuchen. Casino war nicht so unser Ding, aber wir haben ein paar Mal, da gibt es auch wirklich eine tolle Konzerthalle, die glaube ich auch Die gibt es noch gar nicht so lang. Also das Gebäude an sich gibt es schon ziemlich lang, aber die Konzerthalle ist irgendwie da in dieses alte Gebäude reingebaut worden. Haben ein paar tolle Konzerte besucht. Und ist leider völlig eingeschlafen, weil meine Mutter, nachdem mein Vater gestorben ist, mochte die nicht mehr so reisen, so alleine, so selbstständig. Und deswegen komme ich jetzt auch irgendwie nicht mehr nach Baden-Baden. Alleine fahre ich da nicht hin.
Ich irgendwie auch
Ja, aber
nicht. Ich
verbinde ich auch schöne
verbinde es auch
Erinnerungen
immer
mit,
mit dem
ja.
Besuch bei der Verwandtschaft und
Ja,
mit den kleinen
genau.
Kindern ist es eben seltener als früher, wo ich noch Student war und mir keinen Urlaub leisten konnte. Ist man mal schnell dahin gefahren und ja, naja, aber so, das ist
Ja.
so ein bisschen, dass das, was so an manchen Sommerurlauben so stattgefunden hat, quasi.
Ja, schön.
Genau.
Ja.
Ja. Und
Okay, gut.
wo hast du Psychologie studiert?
Ich habe zuerst in Mainz studiert, die ersten 2 Jahre bis zum Vordiplom, und dann bin ich nach Freiburg gewechselt. Ich wollte zuerst eben nicht in die Nähe von der Heimat. Ich brauchte erstmal so ein bisschen Abstand. Und dann habe ich aber gemerkt, in Mainz, ich habe mich echt durchs Vordiplom gequält. Also ich wusste lange nicht, ob das wirklich das Richtige ist für mich. Und dann die Statistik
Oh
und
ja.
die Testtheorie später. Und die in Mainz, die haben sich auch dann, da gab es viel Arbeitspsychologie. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, oh nee, das interessiert mich nicht so. Es war schon irgendwie klar, weißt du, ich wollte als Kind, wollte ich Kinderkrankenschwester werden und dann irgendwie auch eine Zeit lang Grundschullehrerin und so. Also das war schon so, dass ich eigentlich mit Kindern arbeiten wollte, habe ich lange gedacht. Und da war aber die Vertiefungen dann auch fürs Hauptstudium, die waren nicht so toll in Mainz. Also war eh klar, ich will wechseln. Ach, und dann war das mit Freiburg eigentlich wieder ganz ganz attraktiv, dann nachdem ich dann einmal so richtig rausgetreten war, so aus den familiären Fängen. Und dann habe ich auch 10 Jahre in Freiburg gelebt. Ich habe dann da meinen Abschluss gemacht und meinen ersten Job gehabt damals, meinen heutigen Mann kennengelernt damals. Ja, genau. Und dann sind wir sozusagen wegen einer guten Anstellung, die er angeboten bekommen hat, sind wir dann nach Aachen gezogen. Ja, so, genau. Ja, wo hast du studiert?
Ich komme ja aus Dresden und bin von dort fürs
Ach,
Studium
aus
nicht weg.
Dresden kommst du.
Habe in Dresden
Ja,
studiert,
okay.
komplett. Ist
Aha,
ja auch als historisch gesehen ein sehr starker Ingenieurspsychologie-Schwerpunkt, also ist an der Technischen Universität die Psychologie. Aber ich habe ja, ich weiß nicht, bei uns war das so mit Diplom damals noch, also wir sollten Schwerpunkte wählen, habe ich auch gemacht, aber wir haben trotzdem alles unterrichtet bekommen, also da hat man halt zwei Seminare weniger gehabt in dem Schwerpunkt, den man gerade nie gewählt hat. Aber die Hauptvorlesung haben wir alle besucht. Also ich hätte auch Ingenieurspsychologin werden können. Aber es war relativ schnell klar eigentlich, dass ich klinische Psychologin werden möchte und auch die Psychotherapieausbildung absolvieren möchte. Ich habe mich relativ schnell auch damit angefreundet, dass das sehr viel Geld kostet und alle Gleise schon im Studium versucht dahin zu stellen, dass ich
Ah,
auf
cool.
diesem Studentenlevel bleiben kann nach dem Studium und gleich in diese Ausbildung kann. Habe die Ausbildung dann auch in Dresden gemacht, an der Dresdner Akademie für Psychotherapie. Ich bin da immer noch sehr zufrieden. Also viele meckern ja auch über Ausbildung und die schweren Bedingungen. Ja, das sind wirklich schwere Bedingungen, aber ich kann für das Ausbildungsinstitut nur sprechen. Wir hatten tolle Dozenten. Ich kann mich an ein Seminar erinnern, was doof war. Die restlichen waren super gut.
Ach, schön.
Auch die Supervisoren waren alle tippitopp. Also habe ich mich immer abgeholt gefühlt und habe mich wirklich gut ausgebildet gefühlt, auch wenn es schweineteuer war und man natürlich da irgendwo jahrelang am Existenzminimum gelebt hat. Ich kann mich an einen Brief erinnern. Ich habe dann irgendwann rausgefunden, dass ich Wohngeld beantragen kann, weil ich ja gar kein BAföG mehr dann gekriegt habe und so weiter. Natürlich Studium endlos mit BAföG geschafft quasi und habe dann rausgefunden, wenn man also nichts kriegt, dann kann man Wohngeld beantragen. Und dann habe ich diesen Wohngeldantrag ausgefüllt und dann muss man ja Auskünfte zu seinen Einkünften machen und bla bla bla. Habe ich auch alles ausgefüllt. Und das Wohngeldamt war so 5 Straßen weiter von meiner WG und dann habe ich das da händisch eingeworfen, weil alles, was ich sparen konnte, war super. Briefmarke gespart, wunderbar. Ich habe selbst den Briefumschlag gespart. Ich habe das in so eine Hülle reingetan und das reingeschmissen. Und dann kam irgendwie, dauert ja eh das bearbeitet, ich denke so 6, 8 Wochen später kam ein Brief, dass das Amt mir leider kein Wohngeld zahlen kann, weil die Angaben, die ich gemacht habe, nicht stimmen können. Von so wenig Geld kann kein Mensch leben.
Ach du liebe Güte.
Und dann dachte ich so, hä, ihr
Oh.
zahlt mir kein Geld, weil ich zu wenig Geld habe. Und dann habe ich denen ein
Oh
nettes Schreiben
nein.
zurückgeschrieben, dass ich halt in der Psychotherapeutenausbildung bin und dass es deswegen so unsäglich ist, und hat einen Zeitungsartikel beigelegt, der damals gerade in der Zeit erschienen ist, und ein Mitbewohner von uns hatte die Zeit abonniert. Da habe ich gesagt, kann ich den ausschneiden? So glauben Sie es mir vielleicht dann quasi. Und dann durfte ich tatsächlich zu einem persönlichen Gespräch dort erscheinen und meine ganzen Unterlagen nochmal zeigen. Es wurde dann nochmal persönlich geprüft und dann wurde doch festgestellt, dieser Frau oder der jungen Frau, der sollte man vielleicht doch Wohngeld bezahlen. Und dann haben die echt 3 Jahre lang den Großteil meiner Miete übernommen. Also das war ein Riesen,
Oh, super,
Riesenballast, der da von meiner Schulter gefallen ist. Ich musste zwar jedes Jahr nachweisen, so dass, da war man ja dann im Flow, man kannte sich ja dann
klar.
schon, meine Sachverhalte richtig so. Das war
Da
echt
ist wieder
cool.
die
Ich glaube,
junge
ich habe
Frau.
damals, ich überlege gerade, 220 € WG-Miete bezahlt. Das ist ein Witz im Vergleich zu heute. Na, heute würde man wahrscheinlich 500 € so bezahlen müssen für die gleiche Wohnfläche. Und ich glaube, die haben damals so 180 € davon übernommen. Also es war schon richtig cool. Aber so war die Zeit quasi. Also ganz verrückte Zeit.
Ja.
Bin nur mit dem Fahrrad gefahren, weil ich mir diese Abo-Monatskarte nicht mehr leisten konnte. Nur so ein Kram. Also es ist wirklich, habe viel
Das ist
gearbeitet in der
schon ganz
Zeit.
schöne, ne? Ja, ganz
Ja,
schöne,
ja.
ja, wirklich Einbußen auf dich
Ja,
genommen, um diese
ja.
Ausbildung zu
Ja,
machen.
ja. Und dafür bin ich dann aber wiederum dankbar, dass ich an dem Institut, wo ich war, wirklich eine tolle Ausbildung machen konnte. Also zehre ich heute noch davon, und heute unterrichte ich ja selber angehende Therapeutin und
Toll,
versuche immer
echt,
dieses Gefühl,
okay.
dass es auch eine schöne Zeit sein kann und nicht bloß mit Panik, wie kann ich mir im nächsten Monat die Miete leisten, sondern dass man eben auch was
Ja.
Schönes, dass man auch profitieren kann von dieser Zeit. Genau. Ja. Ja. Und du hast ja gesagt, du hast auch therapeutisch gearbeitet.
Ja, ich habe, warte mal, wie war das? Also ich habe noch während des Studiums, ich habe noch während des Studiums so ein Jahr Gesprächspsychotherapie-Weiterbildung gemacht und hab dann erstmal angefangen in einer Mutter-Kind-Kur-Klinik zu arbeiten. Schwarzwald, ja, da gibt es so einige. Und das war auch wirklich so ein ganz guter Einstieg, konnte mich da ziemlich gut ausprobieren. Das Spannende an einer Mutter-Kind oder an einer Klinik so ist ja, an so einer Kurklinik ist ja, alle 3 Wochen kannst du dich quasi neu entdecken oder kannst du dich quasi neu aufstellen, weil dann kommt ein neuer Kurgang. Und wenn man so als Einsteigerin noch dabei ist, rauszufinden, wie will ich denn arbeiten, was will ich denn auch für so eine Persönlichkeit darstellen, im Kontakt zu meinen Klientinnen, fand ich das total spannend irgendwie. Und ich habe dann, wann habe ich angefangen, die systemische Therapieausbildung zu machen? Oh mein Gott, ich habe mich nicht gut vorbereitet auf dieses Gespräch. Tut mir leid.
Wir wollen ja
Was
eigentlich über
da
Farbe- und
anbelangt, weiß ich gar
Stilberatung,
nicht
aber
mehr.
jetzt, weißt du, jetzt bin ich
Ja,
neugierig geworden. Also, du hast dann noch eine systemische Therapieausbildung
ich
gemacht
habe eine
quasi,
systemische
die ja lange nicht
Familientherapieausbildung
anerkannt
gemacht,
war, muss man
genau.
sagen. Das ist erst vor kurzem anerkannt
Ja,
worden, muss man sagen, ne? Dass
das
die Leute das ein
stimmt,
bisschen
genau.
einordnen können. Ja.
Ja, das ist wahr, da hast du recht, total, genau. Also es war einfach so, dass ich habe so ein paar Sachen im Studium gemacht, die so Richtung Verhaltenstherapie gingen. Aber ich habe halt gemerkt, oh, dieses Menschenbild von der Verhaltenstherapie finde ich schwierig. Und gleichzeitig war ich auch total kratzbürstig in Bezug auf die analytische, also auf die tiefenpsychologische Therapie eingestellt. Und da saß ich, muss ich auch ehrlich sagen, saß ich so ein bisschen auf dem hohen Ross. Irgendwie habe ich immer gedacht, nee, das eine will ich nicht machen, das andere will ich auch nicht machen. Ich wusste aber auch damals irgendwie, ich will nicht wirklich als Therapeutin in einer niedergelassenen Praxis arbeiten. Das fühlte sich nicht so richtig stimmig an für mich. Ich habe mich in der Klinik, auch wenn es wirklich ein großer, großer Druck war, habe ich mich schon relativ wohl gefühlt. Also das hängt jetzt auch alles ein bisschen mit meiner persönlichen Geschichte zusammen, weil ich ja in dieser Klinik gearbeitet habe, als ich meine Augenerkrankung bekam. Da sind wir jetzt schon mittendrin in so in meinem Weg, der mich dann ja im Endeffekt eben auch zur Farb- und Stilberatung geführt hat. Das ist schon sehr eng miteinander verknüpft irgendwie. Ich überlege jetzt immer noch mal, was habe ich denn mit der systemischen Ausbildung angefangen? Ich habe in Freiburg dann schon so ein Vorjahr gemacht und so ein Warmwerden sozusagen mit der systemischen Familientherapie. Und die Ausbildung habe ich, glaube ich, aber wirklich auch erst 2003, 4 angefangen. Und 2003, 4 ungefähr sind wir dann eben auch nach Aachen gezogen. Vielleicht habe ich das erste Seminar noch irgendwie von Freiburg aus gemacht oder so. Aber es war schon klar, dass wir nach Aachen ziehen, so ungefähr, genau. Und dann habe ich die 2007 abgeschlossen und habe dann in dem Zeitraum in einer Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet, wo ich dann also hauptsächlich eben eher mit Kindern gearbeitet habe und auch teilweise mit Jugendlichen. Also gar nicht so sehr jetzt wirklich richtig mit Familien. Natürlich gab es viele Familiengespräche, auch Elterngespräche und so. Aber ich habe natürlich mit denen trotzdem systemisch gearbeitet. Ne? Genau. Ja. Und dann sind in der Zeit dann meine Kinder geboren, 2005 und 2007. Und ich war einfach durch diese Augenerkrankung wirklich auch immer noch ziemlich belastet so in dem Zeitraum und habe so gemerkt, also kleine Kinder, die dann in das Alter kommen, wo ich so die ersten Kinder, ne, also die allerkleinsten so in dieser Praxis, die waren so 3, 4, 5. Und dann wurden meine Söhne so alt und ich habe gemerkt, ich kann das nicht gut auseinanderhalten. Ich fange dann an, bei dem einen Sohn dann so zu denken, hoffentlich entwickelt der sich normal, hoffentlich kriegt der jetzt nicht irgendwie sowas, wie das, was ich da gerade in der, ne, ADHS war damals ein Riesenthema. Ja, und dann habe ich dann irgendwann auch tatsächlich einfach, weil ich mich zu überlastet gefühlt habe, habe ich dann in der Praxis auch aufgehört und habe dann beschlossen, so, und ich mache jetzt einfach nur Farb- und Stilberatung, solange wie sich das gut anfühlt.
Ja, und
Genau.
wie kamst du überhaupt zur Farb- und Stilberatung? Ist ja jetzt nicht der nächste Weg von der Psychologin quasi.
Nee, ist es nicht.
Wann hat dich dieses Thema berührt zum ersten Mal und wie kam es dann, dass du sagst, das will ich selber machen?
Ja, das hat eben tatsächlich ganz eng mit dieser Augenerkrankung zu tun, die ich, also ich bin auf einem Auge erkrankt mit einer Erkrankung, die man normalerweise, also mit dem grünen Star, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, zu hoher Augeninnendruck
Grauer und
ist es
grüner Star sagt einem
eigentlich.
was. Ich glaube, grüner Star ist der nicht so gute, ne?
Das ist im Prinzip, sind die beide gar nicht so schlimm, wenn man sie eben erst so mit 60, 70 bekommt ungefähr. Das ist nämlich
Okay.
eigentlich, sind beides Alterserkrankungen. Wenn man das aber als junger Mensch, und ich war gerade mal 30, 31 irgendwie, wenn man das als junger Mensch bekommt, dann kriegt man das meistens nur auf einem Auge, Gott sei Dank, ja. Aber sehr viel dramatischer, als wenn man das als älterer Mensch bekommt. Das heißt, das war wirklich so, dass ich da, dann wird der Augeninnendruck gemessen und es waren hohe Werte, wo dann die Ärzte und Ärztinnen, die Augenärzte, dann regelmäßig gesagt haben, Gottes Willen, so ein hoher Wert, das geht ja gar nicht. Sie müssen jetzt Medikamente nehmen, um den Wert zu senken. Also da wurde relativ viel Panik gemacht, weil wenn du einen zu hohen Augeninnendruck hast, dann geht das sofort auf den Sehnerv und dann ist eben das Auge bedroht. Das hatte aber, ich habe mich dann verschiedenen Behandlungen, also es gibt so Laserbehandlungen irgendwie, die man machen muss, habe mich dann verschiedenen Behandlungen unterzogen, mit der Folge, dass das Auge dann aufgrund der Behandlungen quasi erblindet ist. Und ich dann also irgendwie mit 34 dann ein erblindetes Auge hatte. Auf dem anderen Auge sehe ich super gut. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber du siehst es ja auch im Video, dass ich halt zwei total unterschiedliche Augen habe, ne? Und ich habe, da war ich also dann irgendwie so 3, 34 ungefähr, und ich habe jetzt, fand jetzt also so wie ich mein Äußeres, ne, fand ich jetzt nie so toll, dass ich jetzt irgendwie dachte, okay, dann kann ich das jetzt gut integrieren in meinen Selbstwert, in mein Selbstbewusstsein, dass ich jetzt also auch noch zwei unterschiedliche Augen habe, sondern ich habe auch meine 20er schon damit verbracht, immer mal wieder Diäten zu machen und mich doch ziemlich viel mit meinem Aussehen zu beschäftigen, gefolgt von dann wieder Phasen, wo ich dachte, ach, sowieso zählen eigentlich nur die inneren Werte und auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie das bei dir war im Studium, wir sind ja ein bisschen unterschiedlich alt, also so in den 90ern, da war auch in der Blase, in der ich zumindest studiert habe, war Aussehen, das war kein Thema, ja, also wie wirklich die inneren Werte zählten und wie wir nach außen hin rumgelaufen sind, das war nicht wichtig. Ne? Also da haben wir uns auch drüber erhoben, sozusagen, so ein bisschen. Für mich war es innerlich eben doch irgendwie wichtig, weil ich so gemerkt habe, ich bin einfach nicht glücklich mit mir selber. Dann habe ich mir die Haare gefärbt. Ich hatte eine Zeit lang, hatte ich irgendwie so eine besonders andersfarbige Strähne so vorne. Also wenn ich heute auf die Foto gucke, dann denke ich, meine Güte, eine total ansprechende junge Frau und macht sich selber quasi ein bisschen hässlich irgendwie so, ne? So durch diese komische Haarsträhne und so. Und das hat aber das Ansprechende, das Charmante oder so, irgendwie, das habe ich überhaupt nicht gesehen damals in meinen 20ern. Und als ich als sich das Auge dann so verändert hat, dann hatte ich ein echt dickes Problem, ne? Ich hatte ein richtiges Selbstwertproblem. Ich war total unglücklich und habe gemerkt, ich muss was machen, ne? Also es ging zum einen darum, diese Erkrankung zu integrieren. Irgendwie so in mein Selbstwert natürlich, ne? Dass ich jetzt eben auch so auf eine Art versehrt bin, dass Menschen mich ansehen und sehen, oh, die hat da ist was anders. Aber es ging auch darum, für mich selbst zu integrieren, wie kann ich mich denn wieder schön finden oder wie kann ich mich denn wieder mögen im Spiegel, ne? Und dann kam mir quasi ein Zufall zu Hilfe. Eine Freundin von mir, die hatte über eine andere Freundin von einer tollen Farb- und Stilberaterin in Freiburg gehört. Und die hat gesagt, diese Freundin war dort, hat eine Farbberatung machen lassen und ist noch am selben Abend in die Drogerie gegangen, um sich eine neue Haarfarbe zu kaufen. Also quasi ihre zuvor knallroten Haare wieder mit ihrer Naturhaarfarbe zu überfärben. Und das fanden wir beide so beeindruckend, weil besagte Freundin nämlich wirklich auf ihre roten Haare total, auf ihre rot gefärbten Haare total stolz war. Wir wussten das beide, dass wir beide auch gesagt haben, oh, da müssen wir hin. Ne? Also die müssen wir ausprobieren, diese Farb- und Stilberaterin. Und dann habe ich bei ihr was gebucht und das war dann meine spätere Ausbilderin. Ne? Bin dann dahin. Ich habe zuerst die Farbberatung gemacht. Also ich habe das wirklich in zwei verschiedenen Terminen gemacht. Bin da von Aachen die 5 Stunden hingefahren. Das eine Mal eben Stilberatung auch wirklich mit dem mega vollen Koffer, weil du musst zu unserer Art von Stilberatung deine Klamotten mitbringen. Habe das organisiert gekriegt, dass mein Sohn, der zu dem Zeitpunkt ein halbes Jahr alt war, dass meine Mutter auf den aufgepasst hat, meine Schwägerin, glaube ich, auch irgendwie. Es war echt viel Aufwand, den ich da getrieben habe. Und das war, ich fand, es war total augenöffnend. Also das war zum einen diese Persönlichkeit meiner Ausbilderin, also diese Person, die da vor mir war, die was sehr Angenehmes, was sehr Offenes, aber eben auch was sehr, sehr Liebevolles hatte. Also ich habe mir ganz viel für meine Beratung da auch von ihr abgeguckt. Auch sie sagt, Eigentlich sind wir wie so halbe Psychologinnen, weil es geht immer um Selbstwert in den Beratungen. Es geht immer darum, dass da jemand kommt, oder ganz, ganz häufig darum, dass da jemand kommt, die sehr viel negativer über sich selbst denkt, als wir diese Person sehen, ne? Und es geht darum, das auszudrücken, also auch zu sagen, wenn ich dich anschaue, ich sehe so ein Leuchten in deinen Augen oder es gibt ja total viele Frauen, die ihre Nase zu groß finden. Das erlebe ich immer wieder in Beratungen, wenn es um den Scale, also um die Einschätzung, die Proportionen zwischen Augenbrauen, Augen, Nase und Mund geht. Ne? Das ist total spannend, zum Beispiel, wenn es um die Größe von Ohrringen oder Ketten oder so geht. Und wenn ich dann sage, deine Nase, die ist so mittelgroß im Verhältnis zu deinen Augenbrauen, deinen Augen und deinem Mund und im Verhältnis auch zu deiner Gesichtsfläche zum Beispiel, dann sagen viele Frauen, echt, ich hätte die jetzt für groß gehalten. Und schon ist es so ein kleiner Twist, so ein kleines, nee, okay, meine Nase ist total in Ordnung, ja. Genau, ja. Genau, dann habe
Das
ich
heißt,
da.
da hast du Blut geleckt und dann für dich irgendwann festgelegt, das muss ich auch, da muss ich mich ausbilden lassen da drin. Es hätte ja jetzt auch gut sein können nach der Beratung, irgendwie ihr bleibt freundschaftlich verbunden und irgendwie nett, ja. Aber offenbar hat es dich ja so gekickt, dass du
Genau.
gesagt hast, das muss ich jetzt lernen, was sie kann, ja.
Ja, ganz genau, genau. Ja, so war das echt. Also, als ich dann diese Arbeit in der Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatriepraxis aufgegeben, also aufgehört habe, weil ich gesagt habe, ich will daneben wirklich nur noch Farb- und Stilberatung machen, da habe ich gesagt, es ist ein bisschen so, wie wenn ich mich Hals über Kopf und wirklich so rettungslos verliebt hätte in eine bestimmte Vision. Und ich muss einfach gucken, ob das trägt. Ich will das einfach ausprobieren. Ne? Genau. Ja.
Und jetzt machst du das schon seit wie vielen Jahren?
Das ist jetzt seit 14, ja, seit 12 Jahren ungefähr so. Ja, genau. Wobei ich muss dazu sagen, dass ich mache das auf einem niedrigen Niveau sozusagen, ne? Also, ich bin nach wie vor nicht sehr belastbar. Ich finde auch die Beratung, ich gebe da total viel rein, ganz viel Intensität. Und wenn ich zum Beispiel eine Farbberatung mache, dann ich klebe ja die Palette, die dann zur Kundin geht, die klebe ich ja selbst aus den kleinen Stoffen, die du hinter mir siehst. Die können jetzt unsere Zuhörerinnen nicht sehen, ne? Aber du kannst die sehen, weil ich extra eine meiner Farbenwände so aufgestellt habe. Daraus gestalte ich die Farbpaletten. Das heißt, da steckt nochmal ganz viel Arbeit dran drin, die ich nach einer Farbberatung dann machen muss, und die ich natürlich also nicht dann habe für eine weitere Kundin zum Beispiel. Ne?
Ja,
Genau.
so eine Nachsorge ist das ja dann quasi, ne? Nach der
Ja, im Grunde.
Beratung, wo du dann alles nochmal zusammenfasst, was ihr besprochen habt. Ja. Ja, spannend. Du hattest
Genau.
schon so ein bisschen angerissen und das ist auch so ein bisschen die erste Frage, die ich aufgeschrieben hatte in unseren Shownotes, nämlich dass es, man sagt das immer Farb- und Stilberatung so in einem Wort. Und du hast es aber schon gerade schon bei deiner eigenen Farb- und Stilberatung gesagt, nee, aber das sind eigentlich zwei verschiedene Steps quasi, die sicherlich zusammen einen Sinn ergeben, aber eine Farbberatung und eine Stilberatung, das sind so zwei Steps. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, was ist quasi der Unterschied zwischen der Farbberatung und der anschließenden Stilberatung? Kann man die separat voneinander machen? So wirklich, ich interessiere mich jetzt nur für eine Farbberatung oder sagst du, nee, das macht schon Sinn, das immer zusammen zu machen? Also da würde ich gerne so ein bisschen ja,
Ja,
wissen wollen.
ja, ja. Also ganz vorweg, auf jeden Fall kann man für sich selber sagen, ich interessiere mich jetzt nur für eine Farbberatung oder ich will jetzt nur eine Stilberatung haben, ganz klar. Also die Farbberatung, die ist im Grunde einfach, welche Farben stehen mir gut, ne? Ob ich dann mit den Farben, die mir gut stehen, die ganze Zeit nur in Leggings und langem T-Shirt rumlaufe oder ob ich mir da Hosenanzüge draus schneidern lasse, wo jeder Hosenanzug 600 € kostet. Und ich, ne, also das ist total egal, was ich mit den Farben stilistisch mache. Aber erstmal ist es so, dass die Farben, die rausgesucht werden, die schmeicheln sowohl meinem Teint als auch sie passen zu meiner Augenfarbe und sie passen zu meiner Haarfarbe und sie spiegeln meine Persönlichkeit wider. Zum Beispiel die Menge an Energie sozusagen, die ich ausstrahle. Gibt ja Menschen, die sind eher zart, eher fein, eher sanft. Und dann sind auch die Farben meistens eher fein und eher sanft. Ja? Oder es gibt Frauen, die betreten den Raum und füllen ihn gleich total aus. Ne? Sind ganz, ganz, ganz extrovertiert und ganz kraftvoll in ihrer Art. Haben vielleicht auch eine kraftvolle Stimme zum Beispiel oder so. Ne? Und dann können die Farben von der Energie her meistens auch kraftvoller sein. Da spreche ich jetzt über die Nuancen, über die unterschiedlichen. Ich spreche jetzt gar nicht so sehr über die Farben an sich. Ne? Also, dass beide Frauen, die ich jetzt gerade so geschildert habe, könnten zum Beispiel vielleicht die Farbe Lila tragen. Aber bei der einen sind es eben eher so, wie so gehaucht. Ne? So ganz sanfte lila Töne. Und bei der anderen ist es dann zum Beispiel viel mehr Farbe an sich drin, weil eine powervolle Frau eben auch powervollere Farbnuancen verträgt. Meistens zumindest. Ich mag das immer gerne so ein bisschen einschränken, damit da jetzt auch niemand auf die Idee kommt, da jetzt das klingt jetzt ein bisschen fies, aber so holzschnittmäßig. Also was ich eben als holzschnittmäßig empfinde, ist oft die Jahreszeiteneinteilung. Das ist eine zu festgelegte Form. Ne? Das ist wie wenn du eben die ganze Menschheit in vier Kategorien einteilen wollen würdest. Das funktioniert nicht. Sondern wir gehen von der Idee aus, es gibt wie viele Menschen? 8 Milliarden. Es gibt 8 Milliarden Farbpaletten. Weil eben jeder Mensch so individuell ist, dass du für jeden Menschen die eigene Farbpalette erstellen kannst. In die, ja,
Nun
genau.
stelle ich mir es bei der Farbberatung richtig vor, also ne, ich war noch nie bei einer, deswegen. Aber meine Vorstellung quasi, mein Vorurteil, aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt, vielleicht ist es auch korrekt, ist dann irgendwie, man sitzt vor so einem Spiegel, der einem so das Gesicht ausleuchtet und dann werden einem so unter das Kinn die Tücher gehalten quasi. Ist das so? Oder wie ist das wirklich? Oder vielleicht stimmt es ja auch.
Also das stimmt für Farbberatungen, die mit diesen Tüchern gemacht werden. Ich glaube, das wird auch so gemacht, ne? Aber so läuft unsere Beratung, also die Beratung, wie ich sie gelernt habe, so läuft die nicht ganz ab. Natürlich sitzt du irgendwo und du bist gut ausgeleuchtet, was jetzt in meinem Fall, in unserem Fall heißt, dass es sich immer um Tageslicht handeln muss, also um diese Uhrzeit. Jetzt abends um 9 oder so irgendwie würde ich keine Farbberatung machen. Ich brauche Tageslicht. Ich brauche auch kein Sonnenlicht, weil die Sonne immer die Farben verändert, sondern ich brauche eigentlich so ein neutrales Licht quasi. So ein bedeckter Tag ist zum Beispiel klasse. Oder halt hier in meinem Atelier gibt es einfach Jalousien, die ich dann entsprechend schließen kann, ganz locker schließen kann oder so, damit es eine gute Beleuchtung ist. Kommt auch immer wieder vor, jetzt in den letzten Wochen, wenn das Wetter immer so, ne, es war mal so ein bisschen, dann kam die Sonne mal wieder ein bisschen vor, dass ich auch dann zu einer Kundin sage, hör mal zu, wir müssen deinen Stuhl noch mal ein bisschen verschieben. Ich sehe dich gerade nicht so richtig gut. Ne? Dann schieben wir den noch ein bisschen wieder ans Fenster ran oder noch mal ein bisschen Stückchen zurück, weil es gerade irgendwie blendet. Also das ist extrem wichtig. Und dann ist es so, dass ich erstmal Farben nehme, Acrylfarben sind das, und so kleine Pappkärtchen. Und mit den Acrylfarben deinen Hautton und deine Augenfarbe mische. um die Möglichkeit zu haben, über die Farben, die ich verwende beim Mischen, also brauche ich ein kühles Rot zum Beispiel, um das deinem Hautton hinzuzufügen, damit ich so die Tönung bekomme, die, wenn du dir jetzt in die Wangen kneifen würdest oder wenn ich mir deine Lippenfarbe anschaue, um so rauszukriegen, hast du eher ein kühles Wangenrot oder hast du eher ein wärmeres Wangenrot? Und danach suche ich zum Beispiel den Rotton aus, der in deine Palette reinkommt. Das heißt, ich mische also deinen Hautton und mische deine Augenfarbe auch. Und dann, das dient mir, um mich einzusehen, aber es dient mir eben auch dazu, rauszufinden, was für eine Zusammensetzung haben eigentlich deine persönlichen Töne. Und dann arbeite ich tatsächlich eben mit diesen kleinen Stoffstücken, die du jetzt hinter mir siehst. Die sind jetzt mal so für die Hörerinnen, die sind, was schneide ich da immer zurecht?
Kleine Häppchen,
6,5
Sandwichen.
mal, ja, ganz 6,5 mal 3,8 Zentimeter groß. 6,5 mal 3,8 Zentimeter groß. Davon haben wir zwischen, also meine Ausbilderin hat ungefähr um die 5000. Und ich habe so ungefähr 2500, ja, in allen möglichen verschiedenen Nuancen. Es gibt tiefstes Schwarz, es gibt weißestes Weiß und dazwischen wirklich einfach alles, so gut wie alles. Dann fange ich an, dass ich aus der Menge der Hauttöne, also du siehst jetzt hier gerade blau-grün, bisschen blau und dann geht es über in lila, ne? Und ich habe aber auch eine Stellwand, da sind lauter Hauttöne drauf, lauter Formen von beige, beige mit ein bisschen rosa drin, bis hin zu so ganz, ganz kühlem rosa. Und da suche ich ein paar Töne raus, die gut geeignet sind, die einfach harmonieren mit deinem Hautton. Und die bilden so die Grundlage von der Farbpalette. Und dann arbeite ich weiter, dann gibt es so zwei, drei Töne, die ein bisschen was mit deinem Wangenrot, mit deinem Lippenrot zu tun haben, die zum Beispiel auch geeignet sein könnten, wenn du dir einen Lippenstift aussuchen möchtest, der relativ natürlich sein soll, ne? Die aber auch für Wäsche oder Schlafkleidung oder so schön sind oder ein Top oder so. Also das erkläre ich auch während der Farbberatung dann, wofür die Töne geeignet sein können, wenn man sich daran orientieren kann. Letztlich ist es so, dass alle Töne, die ich raussuche, passen zu dir, gehören zu dir. Und ob du jetzt Lust hast, dir da ein Shirt von zu kaufen oder dir eine Bluse von zu nähen oder so, ist völlig egal. Bist du ganz frei. Genau. Wenn ich mit diesen körpereigenen Farben fertig bin, also es gibt auch was zur Haarfarbe, dann gehe ich weiter zu neutralen Tönen, also relativ dunkle Töne meistens. Oder wenn jetzt jemand so ganz hell ist, ne, stell dir eine ganz hellblonde oder auch eine ganz hellgraue Frau vor, dann könnte zum Beispiel ein Sandton oder ein helles Grau oder so ist auch ein neutraler Ton. Also sind einfach eben keine so richtigen Farben, die aber halt, wenn du, sagen wir mal, du suchst einen Wintermantel oder du möchtest dir gerne was aus einem ganz hochwertigen Stoff nähen. Dann was ne, so die nächsten Jahre irgendwie halten soll. Du machst viel Aufwand, suchst dir ein besonderes Schnittmuster aus. Dann wirst du vielleicht eher eine neutrale Farbe wählen als jetzt ein super knalliges Rot oder ein knalliges Hellblau, weil du ja willst, dass du es mit verschiedenen Farben kombinieren kannst. Und dafür sind die neutralen Töne gut. Dann gibt es als Ergänzung noch Rottöne und andere intensivere Töne. Also zum Beispiel sagen wir mal ein Blau-Lila oder ein Petrolton oder so oder vielleicht auch ein Orange oder so. Das sind dann eher intensivere Töne, Akzentfarben, die manche sagen dann, oh, das ist aber leuchtend, oh, da muss ich mich so ein bisschen dran ranarbeiten. Die würde dann vielleicht erstmal nur einen Streifen in ihren Schal reinstricken oder so, ne? Oder würde vielleicht erstmal sich nur einen Top draus nähen, um sich so ein bisschen der Farbe erstmal anzunähern. Genau, und dann gibt es am Schluss noch Pastelltöne und ich suche auch immer ein paar Stoffstücke raus, die sowas Metallisches haben, weil die große Frage ist auch oft bei den Beratungen, was ist denn jetzt eigentlich besser, Goldschmuck oder Silberschmuck für mich? Ne? Also das ist auch echt oft ein Thema und gibt ja so im Bereich von diesen Kunstledersachen, da habe ich jetzt schon einige Stoffe gefunden, die dann so ein bisschen so was Metallisches haben, ne? Oder manche, da sind dann irgendwie so Glitzersachen eingewebt, die eignen sich auch total gut als Stoffe dann für in die Palette rein, um so anzuzeigen, was man für Metalle gut tragen kann. Genau. Ja,
Ja.
viele Worte gemacht jetzt hier zur
Alles
Farbberatung,
gut. Aber ich würde tatsächlich eine kurze Frage
Ja,
schon
klar.
vorwegnehmen, weil du es so ein bisschen angedeutet hast. Und dann zur Stilberatung gehen quasi. Und zwar habe ich schon rausgehört, aha, es gibt also verschiedene Formen, an so eine Beratung ranzugehen. Du hattest das mit diesen Sommer- und Wintertypen. Ich glaube, das kennt jeder, weil das sind so, wenn man jetzt in die Freizeit- und Buch-Hobby-Ecke geht und sich was zur Farbberatung holt, dann findet man mindestens drei, vier Bücher, wo diese Art von Farbberatung drin ist. Dann hatte ich ja gesagt, aha, ich kenne das mit den Tüchern unterm Kinn und du machst wiederum eine andere Form. Also scheint es ja verschiedenste Herangehensweisen zu geben. Wird das in bestimmte Schulen eingeteilt oder wie ist das, wenn man eine Farbberatungsausbildung macht? Ist das wie bei der Psychotherapieausbildung? Entscheidet man sich für den Weg nach XY oder wie muss ich mir das vorstellen?
Na, ich glaube so, also ich glaube, so streng wird es jetzt nicht unterteilt, wobei, also ich muss noch mal ein Missverständnis, weiß gar nicht, ob es eins ist, aber egal, eins klarstellen, dass zumindest meines Wissens, wenn ich jetzt was buchen würde, wo dran steht Jahreszeiteneinteilung, dann ist es das mit den Tüchern.
Ah, okay,
Genau,
das ist schon
genau.
das Gleiche.
Ja, genau.
Okay.
Wenn ich so rechts und links gucke, gibt verschiedene, denen ich bei Instagram folge. Und du hast es eben auch schon gesagt, es gibt verschiedene Bücher auch, wo so Farb- und Stilberatung beschrieben wird und wo es dann doch meistens irgendwie um die Jahreszeiteneinteilung geht. Dann stelle ich fest, dass mittlerweile aus diesen vier Typen, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, doch viele auch nochmal das weiter aufgemacht haben. Es gibt zum Beispiel Richtungen, da kannst du dich einteilen lassen in einen warmen oder einen kühlen Frühling. Also das heißt, die arbeiten schon mit den Temperaturen von den Farben. Ne? Nochmal so kurz zum Einordnen. Blau, Grün und Teile von Lila sind eher kühle Farben. Die sind einfach etwas bläulich quasi und blau ist die kühlste Farbe und rot, orange, gelb und auch so gelb-grün, das sind wärmere Farben. Also alle die Farben, die so ein bisschen so einen Gelbstich haben, weil gelb eben die wärmste Farbe ist, das sind die wärmeren Farben. Ne? Genau, ja, also da gibt es dann so Unterteilungen zwischen warmer Frühling, kühler Frühling. Ich meine auch, dass es noch mal Weiterentwicklungen gibt in Richtung 16 Typen. Dann gibt es, also ich erfinde jetzt gerade was, dann gibt es den dynamischen warmen Frühling. Da gibt es auch noch mal so Charaktereinteilungen. Genau, ja, also.
Und ich höre aber bei dir raus, du orientierst dich bei jedem einzelnen Menschen, ich hatte jetzt wahrgenommen, an der Hautfarbe und der Augenfarbe. Das sind so für dich die wichtigsten Basics, wonach du dann quasi weiter guckst, was könnten für Farbpaletten sinnvoll sein und Haarfarbe vielleicht noch.
Haarfarbe auf jeden Fall auch, ne? Ganz, ganz klar, genau. Und wie gesagt, eben so der Lippenton, beziehungsweise ich lasse meine Kundin eigentlich meistens sich einmal die Wange kneifen, ne? Und dann schaue ich mir an, ist es eher so ein bisschen so ein kühleres Rot, also so ein bläuliches, oder ist es eher so ein wärmeres Rot, was auftaucht? Ja, genau. Das sind die Punkte, an denen ich mich orientiere. Genau. Ja, und dann stelle ich eben auch fest, ich sehe ja auch, wenn ich dann wenn ich dann bestimmte Stoffe, wenn ich dann Nuancen runterhole von meinen Tabletts, dann sehe ich, habe ich das Gefühl, da entsteht eine Harmonie. Da geht es immer drum, ne? Also es geht darum, eine Harmonie zu entwickeln, dass die Farbe ihre Trägerin nicht überstrahlt. Also du willst ja in einem Outfit in den Raum reinkommen, wo dein Gesicht gesehen wird und wo nicht quasi die Farbe den Raum betritt und dein Gesicht fällt völlig dahinter weg, weil letztlich ist es so, dass die Kommunikation, die findet ja nicht mit deinem Pullover statt, sondern die findet mit dir statt. Also, ne, also deswegen ist es zum Beispiel toll, wenn du wenn es ein wichtiger Termin ist, wenn es drauf ankommt, irgendwie, wenn du zum Beispiel ein Oberteil trägst in deiner Augenfarbe. Weil das bringt deine Augen sofort zum Strahlen und in den Augen findet so viel Kommunikation statt, da kann man so viel ablesen. Und wenn du was anhast, was deine Augenfarbe unterstützt, dann hast du echt schon mal total viele Pluspunkte quasi auf deiner Seite. Genau. Also wenn es jetzt eben so um stärkere Farben geht, dann ist es zum Beispiel wichtig zu gucken, dass die Farbe ihre Trägerin nicht überstrahlt. Andersrum, wenn du jetzt irgendwie dazu neigst, immer nur, weil man sich total unsicher ist mit den eigenen Farben, wenn man dann irgendwie immer nur hellgrau trägt, dann ist es natürlich auch total schade, weil du dann, also dann der eine Modedesigner, Guido, der von diesem witzigen, ach, ich habe Wortfindungsstörung, das musst du rausschneiden. Der von diesem,
Guido Maria
ja,
Kretschmer
danke, danke,
vielleicht.
danke, ja, genau, danke.
Das brauche ich gar nicht rausschneiden.
Guido Maria Kretschmer, der sagt immer, das tut nichts für dich. Ja, also das heißt, wenn jemand aufgrund von Unsicherheit und so denkt, ah, ich weiß nicht, welche Farben mir stehen, also trage ich mal sicherheitshalber hellgrau oder schwarz oder so, dann kann mir schon nichts passieren, das ist keine Unterstützung irgendwie so. Also hellgrau kann toll sein, schwarz kann auch toll sein, aber es muss eben passen. Und dann ist es eine Unterstützung. Und wenn es aber eben nicht passt, dann ist es einfach schade, weil du verpasst Möglichkeiten so. Genau.
Und wenn man jetzt nochmal die Stilberatung sich anguckt, also wenn ich sage, okay, ich bin jetzt gar nicht zur Farbberatung da, sondern ich komme zur Stilberatung, was ist da dein Fokus quasi? Weil dann kommt ja die Frau mit ihrem Kleiderschrank zu dir, habe ich jetzt schon
Ja, genau,
festgestellt,
das habe
was
ich
du so.
vorhin erwähnt. Ja,
Das heißt, sie
genau.
hat schon das Desaster mit quasi,
Ja,
mit dem sie ja offenbar
natürlich.
unzufrieden ist, weil sonst würde sie ja nicht kommen.
Nee, eben. Und das ist ja auch total wichtig. Also bei der Stilberatung geht es zum einen darum, einfach was über sich zu lernen. Wie ist denn mein Körper von den Proportionen her zum Beispiel aufgebaut? Was kann ich machen, wenn ich verschiedene Accessoires gern tragen möchte? Wie passen die zusammen mit dem, was ich von Natur aus mitbringe? Also du merkst schon, dieses, was bringe ich von Natur aus mit, ist sowohl bei der Farbberatung als auch bei der Stilberatung wichtig, weil das Ziel ist bei beiden immer, ich will eine Harmonie herstellen. Also auch authentisch sein spielt bei mir oder bei uns, ne? Ich nehme da meine Kollegin immer mit rein, weil wir alle natürlich den gleichen Fokus da haben, spielt wirklich eine große Rolle. Auch so zum Unterscheiden sozusagen. Du würdest bei mir keine Stilberatung bekommen, wenn's dir darum geht, einen totalen Reibach zu machen. Also mehr Schein als Sein sozusagen, sondern bei mir geht es echt eher ums Sein. Wir gucken uns die verschiedenen Kleidungsstücke an. Also es gibt ja auch, gibt zum Beispiel viele Frauen, die sich anmelden und sagen, ich habe einfach insgesamt zu viel und ich habe das Gefühl, ich habe so eine Hemmschwelle dabei. Was kann ich wie kombinieren miteinander? Gibt aber auch viele Frauen, die sagen, ich bin einfach mir nicht sicher, welche Hosenform wirklich das Richtige ist für mich. Und da arbeite ich auf jeden Fall auch immer total an dem, was sich die Klientin wünscht. Und dann habe ich so ein paar Dinge, die ich aus der Stiltheorie einfach für wichtig halte. Also mal so einmal sich darüber im Klaren werden, wie sind denn meine Proportionen? Oft gibt es da schon so ein bisschen so ein Gefühl dafür. Manche Frauen sagen auch am Telefon, wenn wir das Vorgespräch machen, ich glaube, ich habe tatsächlich wirklich nicht so lange Beine. Ne? Habe das Gefühl, wenn ich Jeans kaufe, ich muss die immer kürzen oder so. Ne? Dann habe ich da schon mal so einen Hinweis. Bin auch ziemlich sicher, dass wenn eine Frau für sich selber näht, dass die eh schon so ihre Beinlänge eigentlich kennt, ne? Und schon weiß, so die meisten Schnittmuster werden ja für 1,68 gemacht, ne? Und wenn du halt nur 1,63 groß bist, dann weißt du schon, eigentlich muss ich immer darauf achten, dass ich die Beine kürze, ne? So. Genau, gibt oft das Thema, dass Frauen sagen, ich finde mein Stil so ein bisschen langweilig, was könnte ich denn machen, wie könnte ich den so ein bisschen aufpeppen. Und was ich tatsächlich auch immer wieder spannend finde, das ist aber eher so eine Idee, die ich im Hintergrund habe, das ist quasi gehört zu den Aha-Effekten, die dann oft passieren während der Stilberatung, mal so zu gucken, was für einen Charakter hat eigentlich die Kleidung, die ich gekauft habe bisher. Also auch in der Stilberatung geht es total darum zu gucken, was ist denn das für eine Person, die hier diese Kleidung mitbringt. Das ist meistens der erste Schritt, den ich mache, dass ich ein Adjektiveblatt habe, was sowohl Stil als auch Persönlichkeitsanteile quasi beschreibt. Manches ein bisschen mehr Kleidungsstil, manches ein bisschen mehr Persönlichkeit. Und dann lasse ich meine Kundin einfach das erstmal ankreuzen, egal wie viele Kreuzchen sie machen möchte, dass sie schauen soll, wie sieht sie sich, ne? Oder wie möchte sie gern gesehen werden. Und dann gucken wir, ob sich das, wenn sie dann Klamotten anzieht von sich, dann gucken wir, ob sich das deckt, ne? Also es gab es ab und zu schon, dass jemand eher so angekreuzt hat, lässig, natürlich, eher dezent oder so und zum Beispiel so Kreuzchen wie weiblich, romantisch oder so irgendwie überhaupt nicht gemacht hat. Und dann kamen dann Rüschenblusen oder, ne, oder ganz viele Blümchenmuster und oder mal so ein Kleid, wo ganz viel an Details romantisch und weiblich gesprochen hat. Und dann habe ich gesagt, sag mal, also wenn ich jetzt das so sehe, was du da gerade anhast vom Spiegel, dann würde ich sagen, das sind nochmal ganz andere Adjektive. Das sind so Aha-Momente. Oder auch, dass dann die Klientin sagt, mit dem und dem Kleidungsstück zum Beispiel komme ich nicht klar. Das und das, ich habe es gekauft, aber guck mal, Etikett steckt sogar noch dran. Und ich habe es noch nie angezogen, ich weiß nicht warum. Und dann stellen wir fest, dass es eben von dem Stil her, den sie eigentlich zeigen möchte, dass es einfach gar nicht reinpasst. Manchmal ist es auch so, dass wir feststellen, wenn man die Ärmel kürzt, dann ist es gleich was ganz anderes. Ne? Also manche, wenn ich jetzt nochmal auf die Rüschen zurückkomme, manche Kleidungsstücke, die sind einfach voll mit Rüschen. Und eine Rüsche würde es tun, ja. Gerade in letzter Zeit, so dieser Hippie-Stil, so dieses Boho, das mögen viele gern und hatten Lust drauf, da mal so ein bisschen was anderes zu machen. Haben dann zum Beispiel ein Kleid oder eine Bluse mitgebracht in der Art. Dann kommen hier so Quasten raus, ja. Also am Ausschnitt, ne, wo du dann so ein Schleifchen machen könntest. Die Frau ist aber zum einen ein bisschen romantisch oder ein bisschen weiblich, aber die hat auch was ganz Klares vielleicht, ne? Und dann ist das zu viel Verspieltes. Und wenn ich dann sage, pass mal auf, was hältst du denn davon, wenn wir den Ärmel einfach auf ganz normal Ellbogenlänge kürzen und dann machen wir das, probieren wir das aus, krempeln es einfach rein und dann schneiden wir diese Quastenhängerchen, die da vorne sind und die den Ausschnitt irgendwie eh, braucht man nicht, da noch so ein Schleifchen zu machen. Schneiden wir es ab und plötzlich ist es ein ganz anderes Kleidungsstück und plötzlich lässt es sich tragen, ja. Und das sind super Aha-Effekte. die so zum einen die Kreativität ein bisschen rausbringen und zum anderen eben auch zeigen, also bloß weil ich jetzt ein Kleidungsstück gekauft habe und im Moment jetzt irgendwie nicht genau weiß, was ich damit anfangen kann, das heißt nicht, dass ich das jetzt gleich wieder in die Altkleidersammlung geben muss, ne? Ich kann da, also und sowieso, wenn ich selber des Nähens mächtig bin, ja, ich kann ja erstmal ein bisschen rumprobieren. Vielleicht wird da sogar eine ärmellose Bluse draus oder so irgendwie, weil ich die Ärmel ganz abschneide oder ich mache sogar einen anderen Ausschnitt hin oder was auch immer. Und da schaffe ich dann eben in der Stilberatung die Voraussetzung, weil ich mit der Klientin zusammen so diese Punkte durchgehe von, was passt denn überhaupt zu mir, ne? Also worauf könnte ich achten?
Wenn ich jetzt irgendwie jetzt denke, ah, jetzt gucke ich mal nach einer Farb- und Stilberatung. Das ist ja oft in vielen Bereichen so, bei uns Psychologen ist das auch so, dass es ja immer verschiedenste Formen von Anbietern gibt. Und es gibt die etwas seriöseren, die eine feste Ausbildung gemacht haben. Und es gibt irgendwie in jedem Bereich, glaube ich, können wir, glaube ich, aufzählen, wenn wir wollen, immer so ein bisschen, auch ein paar schwarze Schafe, die ein bisschen unseriös sind. Woran kann ich als Laie das ein bisschen erkennen? Worauf sollte ich achten, wenn ich mir jetzt eine Farb- und Stilberatung suche?
Was ich total wichtig finde, und ich überlege gerade, tja, ich überlege tatsächlich gerade, wie man das rausfinden würde, ne? Also was ich wichtig finde, ist, ja, genau, ist, ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, wie diese Frau, die da zu mir kommt, also ich hole die bei sich ab. Das ist so ein allgemeiner Slogan irgendwie. Aber ich habe keine Vorstellung davon, welches ein guter Stil ist. So, sondern ich sehe ich habe da meine Klientin und ich habe aber keine, ich will der nichts aufdrücken. Es ist nicht so, dass ich eine Vorstellung davon habe, in einem Kleiderschrank muss es dieses oder jenes geben. Du kennst sicher auch diese Zeitschriftenartikel in den ganzen Modezeitschriften, Must-Haves, 10 Must-Haves für diesen Herbst oder so, ja? Oder jede Frau braucht ein kleines Schwarzes. Werde ich immer wahnsinnig, weil, ja, weil, also bei mir ist es ein großes, langes, dunkelblaues. Ja, also ne, so in dieser Idee, also das Kleid, was ich anziehen würde oder was ich anziehe, wenn mein Mann sagt, lass uns mal wieder auf den Uniball gehen oder so, ne, dann ziehe ich ein langes, ganz bodenlanges, dunkelblaues Kleid an. Aber ich würde nie ein kniekurzes, schwarzes Kleid tragen, A, weil schwarz mir nicht steht und B, weil ich mit meiner Silhouette einfach in einem langen Kleid viel besser aussehe. Ne? So. Das heißt, ich habe keine Vorstellung davon, und was muss in einem Kleiderschrank von einer Frau hängen, damit das dann ein guter Stil wird oder so? Sondern die Klientin definiert das für sich selber, was möchte ich haben, wie möchte ich mich kleiden? Und danach berate ich sie. Und das finde ich total wichtig. Weil dann wird es eben wirklich authentisch. Wenn ich jetzt so eine vorgefertigte Vorstellung davon hätte, dass, was weiß ich, irgendwie auch so Altersbegrenzung oder so, ne? Also dass Jeans ab einem bestimmten Alter nicht mehr gehen oder so irgendwas. Oder dass, was gibt es denn noch für ein Beispiel?
Aber wenn ich kurz dazwischen, wenn ich
Ja,
währenddessen
sag,
überlegst,
gerne.
dann ist ja quasi sowas, was man jetzt im Fernsehen ja oft sieht, ne? Wo es mir zumindest so geht beim Zugucken, wo ich das Gefühl habe, jetzt wird aus dieser, meistens sind es ja Frauen oder auch Männern, wenn die so umgestylt
Oh,
werden, weißt
dieses
du, kennst du diese
Umstyling. Ja,
Fernsehsendungen, ne?
stimmt. Oh Gott, oh Gott.
Umstyling, sowohl Frisur als auch so weiter. Und da habe ich immer das Gefühl, wenn ich das sehe, dass der Friseur, der Make-up-Artist, als auch die Kleidungsberatung demjenigen immer einen Schuh aufdrücken, gar nicht sich sehr mit der Person beschäftigen. Anders erlebe
Genau.
ich das bei so amerikanischen Sendungen. Es gibt so eine amerikanische Sendung, ich weiß nicht, ob du die kennst, sie wurde mal auf Netflix ausgestrahlt, das nennt sich Queer Eye. Das gibt es auch inzwischen als deutsche Staffel, aber ich finde die amerikanische, die Originalstaffel besser. Dort kommen diese Coaches, sage ich jetzt mal, eine ganze Woche verbringen die mit ihrem Coachie und lernen den erstmal kennen, bevor am Ende dann quasi das Haus und ach, da wird alles umgestylt, das Haus und alles so weiter. Aber das finde ich irgendwie einen Tick seriöser, auch wenn es ein bisschen gruselig ist, aber ich finde so diese Sendungen, also ist das schon ein gutes Bauchgefühl von mir, dass ich denke, ah nee, das kann nie nachhaltig sein, wenn ich so von außen so verändert werde, ne? Sondern es muss eigentlich von mir aus mir innen herauskommen und du unterstützt das quasi nur, ja?
Ja, ganz genau, ganz genau. Und da ist immer wieder total bei der Psychologie irgendwie, ne? Also weil ich natürlich als Psychologin Handwerkszeug oder auch gelernt habe, meine Intuition, meine Menschenkenntnis, mein gutes, tiefes Zuhören, hab ich gut trainiert und kann ich super gut einsetzen im Kontakt, ne? Also, dass ich mich selbst eben auch auf eine Art zurücknehme. Und es geht ja nicht darum, dass ich oder ich habe eine tolle Arbeit gemacht, wenn du dich bei dir selbst angekommen fühlst, ne? Und nicht, wenn ich irgendwie in meiner Idee für dich oder über dich bestätigt werde oder so. Das finde ich total wichtig. Ja, und ich denke auch, dass du völlig recht hast, dass Umstyling, das kann mal eine spannende Erfahrung sein, ne? Es kann mal eine spannende Erfahrung sein, zu erleben, was jemand anderes in dir sieht, was jemand anderes dir für eine Klamotte anziehen würde oder so. Aber das ist nichts, wo du, wenn du das nächste Mal vor deinem Kleiderschrank stehst und weil du mit deinen Freundinnen essen gehst und die alle 10 Jahre jünger sind und du irgendwie gerade 3 Kilo mehr auf hast und nicht genau weißt, was du anziehen sollst. Das ist nicht der Moment, wo du dann auf dieses Umstyling zurückgreifen kannst, wahrscheinlich, ne?
Ja.
Genau.
Ja, und wenn man dann quasi nochmal auf die Frage zurückkommt, dann ist es wahrscheinlich wirklich schwer von außen zu erkennen, sondern dann ist es wahrscheinlich eher so, wie du die Erfahrung gemacht hast, so ein bisschen Mundpropaganda. Also die Freundin hat gesagt, das war total gut und ihr habt es dann quasi auch ausprobiert, ja.
Ja, genau. Also,
Wahrscheinlich kann man es nicht von der Website erkennen, ob
das kommt ein
jemand
bisschen,
seriös
ja, das
oder
kommt ein bisschen
unseriös,
drauf
ob man
an.
sich
Ja.
wohlfühlt bei demjenigen oder nicht. Genau, ja.
Genau.
Ja.
Also, ich gucke ja ab und zu mal rechts und links auch so Webseiten an irgendwie, ohne jetzt zu viel Werbung für meine eigene machen zu wollen. Aber ich habe halt irgendwann entschieden, dass ich auf meiner Webseite keine Stockfotos haben will. Das heißt, es ist alles, was ich da mache, sind echt Fotos, die entweder eine Fotografin von mir gemacht hat, ne? Also das schon. Ich brauche jetzt nicht nur irgendwie Selfie-Fotos in den Spiegel. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Mache ich für Instagram schon, ne? Ab und zu, dass ich einfach wenn ich gerade irgendwie gut drauf bin und schön geschminkt bin und so irgendwas, dass ich dann vorzugsweise zum Beispiel, wenn ich gerade eine Stil- oder Farbberatung gemacht habe und noch so auf diesem High Level, so voll in der Energie drin bin, dann mache ich manchmal ein Spiegelfoto. Also eben die Fotografin, da habe ich auch wirklich eine ganz tolle, die darf schon Fotos von mir machen. Aber wenn ich jetzt auf so eine Webseite komme und da sind so Stockfotos, so weißt du, von so schön gestylten Menschen schon. Also, und dann soll es eine Farb- und Stilberaterin sein, die irgendwas von persönlich, ne? Und ich kümmere mich persönlich um dich. Also mir als Kollegin drehen sich da die Fußzehennägel hoch, weil ich irgendwie so denke, oh Mann, wo ist denn da, ne? Also, wo ist denn da die
Da fehlt
Person?
dir das Authentische dann
Total,
quasi.
total, genau.
Ja,
Ja, genau.
ja, okay. Aber das ist ja vielleicht auch, wo man so mal so ein bisschen auch den Frauen, Zuhörerinnen und Zuhörern auch mitgeben kann, auch natürlich den männlichen Zuhörern, dass sie so ein bisschen auf ihr Bauchgefühl auch ein bisschen vertrauen können, wenn sie schon bei der Website denken, dass man dann vielleicht auch sagt, nee, dann lieber nicht.
Ja, ist auch noch,
Ja.
also vielleicht möchte ich auch noch mal so ein bisschen diese Einschränkung machen oder diese. Nein, diese Weiterführung eigentlich eher sogar. Findest du es nochmal was anderes, wenn du in einem Job arbeitest, wo so, sagen wir mal, in der Unternehmensberatung oder du arbeitest in der Bank oder auch in einer großen Firma, wo noch sehr, sehr viel Wert gelegt wird auf quasi eine gewisse Berufskleidung, aber ich möchte fast sagen, eine gewisse Verkleidung. Also wo es darum geht, du brauchst einen gewissen Teil aus deinem Kleiderschrank, der deine öffentliche Seite darstellt, deine Business-Seite darstellt,
Wo
ne?
der quasi das Must-Have für diesen Job ist, was weiß
Irgendwie
ich.
so, ja, genau.
Blazer, Bluse, Blazer ist ja so, wenn man jetzt an Banker denkt, so ganz
Ja,
typisch, ne?
genau. Und dann ist das nur bis zu einem gewissen Grad authentisch. Natürlich wäre es auch schön, und wenn jetzt eine Frau zu mir käme, die sich gerne in die Richtung beraten lassen würde, würde ich trotzdem versuchen, in dieser Arbeitskleidung, in dem, was gefordert wird vom Arbeitgeber, trotzdem den individuellen Twist zu finden, ne? Aber wenn du jetzt ganz am anderen Ende von Deutschland wohnst und du hast irgendwie ein paar Webseiten aufgetan und die wirken alle eher mehr so, wie ich jetzt gerade vorhin gesagt habe, wie ich es nicht haben wollen würde, dann kann es für den Jobbereich kann es trotzdem hilfreich sein, ne? Sich einmal eine Farbpalette machen zu lassen und dann zu wissen, okay, ich gehe vielleicht besser auf dunkelgraue Hosenanzüge und kombiniere es mit was auch immer, weil das ist ja dann, das ist quasi ein Teil deines Kleiderschranks und dann kannst du in deiner Freizeit trotzdem immer noch weiter nach deinem authentischen Ich suchen gehen. So.
Ja, Auch ein guter Hinweis nochmal, ja.
Ja, genau.
Okay, wenn wir jetzt mal quasi noch weiterdenken. Jetzt sitzen ja vom Audiogerät quasi Menschen, die ihre Sachen entweder selber nähen oder Kleidung für sich stricken. So.
Genau,
Und
genau.
wir haben ja
Ihr
schon, ich
Armen,
habe
ihr
schon im
musstet so lange
Vorgespräch gesagt,
aushalten, bis es hier endlich
du
mal
sollst
um
auf keinen
euch
Fall
geht.
deine persönlichen Geheimnisse aussprechen, weil irgendwie ist es ja auch dein Geschäft und du musst ja davon leben. Aber ich habe so drei Fragen und du hast sie auch vorher abgenickt, deswegen darf ich sie stellen. Nein, Gott. Aber wenn ich jetzt quasi mir überlege, soll ein neues Kleidungsstück her?
Ja.
Ja, irgendwie, keine Ahnung. Ich brauche einen neuen Pullover. Welche Frage sollte ich mir stellen, bevor ich den Stoff oder die Wolle für dieses Kleidungsstück oder das Accessoire, in der Tasche kann es ja genauso sein. Was denkst du, was ist eine sinnvolle Frage, die ich mir stellen sollte, bevor ich Geld für Stoff oder Wolle, was ja irgendwie immer wenig Geld ist, das denken nur Außenseiter eigentlich, dass wir Geld sparen, weil wir es selber machen. Aber
Ah,
wir sind ja
genau,
alles
gut
Insider, wir wissen
gelacht,
ja, dass
ja.
das auch ein teures Vergnügen ist. Also,
Genau.
was denkst du, was ist eine sinnvolle Frage oder Fragen, die man sich stellen sollte, um dort ein bisschen vielleicht ein besseres Händchen zu kriegen.
Also ich würde tatsächlich gleich zu Beginn über die Kombination nachdenken. Also habe ich eine Vorstellung davon, zu was ich dieses neue Kleidungsstück dann anschließend tragen möchte? Oder ist es so, dass ich es, weil ich zum Beispiel den Schnitt toll finde, oder weil ich jetzt mit Beginn der grauen, dunklen Jahreszeit wahnsinnig Lust habe darauf, mir einen roten Pullover zu stricken oder so. Oder ist es sozusagen der Anfang von einem ganz neuen Outfit, was ich dann da drum kreieren möchte, ne? Oder gibt es schon, ne, sagen wir mal, ich habe mir jetzt dann irgendwie vor einer gewissen Zeit habe ich mir eine neue Hosenform genäht und jetzt habe ich gemerkt, oh, ich brauche da irgendwie ein Oberteil dazu. Dann ergibt sich daraus ja, dass ich also schon weiß, okay, ich will dieses Oberteil stricken oder nähen zu der neuen Hosenform. Und dann eben zu überlegen, was macht denn da Sinn, ne? Also sowohl farblich als auch stofflich irgendwie. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich hätte total Lust auf Cord, weil irgendwie, ach, der ist jetzt gerade wieder in aller Munde so, ne? Dann zu überlegen, macht das denn Sinn, jetzt zu wozu ich das Oberteil anziehen möchte, da jetzt wirklich diesem Impuls nachzugehen. Also ein bisschen ist es so, dass so Impuls versus Planung, ne? Und ich kenne das auch wirklich total als Selbermacherin, dass ich manchmal sehr impulsgesteuert kaufe. Jetzt am 3. Oktober ist in der Nähe von Aachen wieder der holländische Stoffmarkt. Das ist wirklich ein Mekka für Impulskäufe. Oh Gott, oh Gott.
Aber selbst, also das heißt aber, selbst wenn man dort steht vor dem Stand und denkt, ah, wie geil, ne? Das hätte ich gerne, dann würdest du sagen, okay, aber kurz innehalten wäre sinnvoll und zu sagen, okay, entsteht daraus ein komplett neues Outfit oder kann ich das schon kombinieren mit Dingen, die ich in meinem Schrank habe?
Ganz genau. Also,
Das sind
ja.
doch zwei sinnvolle Fragen, die man sich stellen kann, bevor man sagt, so und so 4 Meter bitte abschneiden.
Stimmt, da hast du total recht. Ja,
Man muss
genau.
ja auch manchmal warten, also da kann man sich diese Fragen ja kurz stellen. Ne?
Genau. Oder vielleicht möchte man erstmal nochmal einen schnellen Kaffee trinken oder so und nochmal drüber nachdenken. Ja, genau. Das hilft schon wirklich sehr. Gibt ja immer wieder auch so diese Stichwörter vom kuratierten Kleiderschrank, ne? Der bedeutet, dass du halt wirklich alles, also das ist jetzt sehr, sehr perfektionistisch formuliert, aber dass du quasi alles, was du im Kleiderschrank hast, irgendwie miteinander kombinieren kannst.
Ja, das war aber mal so vor, ich bin mir in der Corona-Zeit, war das ganz riesig, dieses Capsule Wardrobe.
Ist im
Sagt dir das was?
Grunde
Das ist sowas
kuratierter
Ähnliches? Ja, das
Kleiderschrank.
ist gleich.
Genau,
Ja,
absolut
okay,
das
gut. Habe ich
Gleiche.
das richtig
Genau,
eingeordnet?
kuratierter Kleiderschrank ist einfach die Übersetzung von Capsule Wardrobe. Ja, genau. Oder Kapselgarderobe, das wäre nochmal die ganz, ganz direkte Übersetzung. Ja, genau.
Also alles ist mit allem kombinierbar,
Ja,
quasi so, ja.
was natürlich jetzt eine sehr idealistische Vorstellung ist, ne? Also gerade
Ja,
wir
ich finde das auch mal ein
Selbermacherin,
bisschen
ja,
utopisch.
finde ich auch. Nee, also das. Und dann kannst du dir aber unter einer Kapsel kannst du dir dann vielleicht wiederum vorstellen, dass du, stell dir vor, du hättest jetzt Lust, dir eine weite Hose zu machen, nachdem du die ganze Zeit immer eher schmal geschnittene Hosen getragen hast, und bist dir aber noch unsicher, also willst jetzt nicht irgendwie deine ganzen weiten Hosen deswegen rauswerfen. Und dann könntest du in dem Fall eben in der Kapsel denken, indem du dann sagst, also gut, ich nehme vielleicht ein oder zwei weite Hosen und plan dann ein entsprechendes anderes Oberteil dazu. Weil oft ist es also tatsächlich so für die meisten Proportionen und so, auch für so eine Silhouette, ist es von Vorteil, wenn du jetzt über eine weite Hose nachdenkst, dass du dann eher ein schmaler geschnittenes Oberteil nimmst. Das kann ja trotzdem zum Beispiel dann etwas entspannter über den Bauch sitzen oder das kann trotzdem, egal wie es von der Ärmelform her ist, ne? Und das kann also durchaus sein, dass du dann sagst, also zu der weiten Hose möchte ich auch gern dann irgendwie eine andere Art von Oberteil haben, ne? Und dann ist es natürlich total sinnvoll, wenn du das farblich aufeinander abstimmst und auch von der Stoffart her. Wenn du dann in dem Moment eher einen Impulskauf machst, dann kann es halt passieren, dass du dann mit einem Oberteil dastehst, was eben nicht zu dieser weiten Hose passt, ne? Du kannst aber, vielleicht stellst du dann aber auch fest, ach guck mal, ich habe hier noch eine, das habe ich neulich mal ausprobiert, bei einer relativ dünnen Viskosebluse, die aber ziemlich lang ist, so oberschenkellang ungefähr. Und ich war unterwegs und hatte eine weite Hose und hatte Lust, diese Bluse und diese Hose zusammen anzuziehen. Und dann habe ich diese dünne Viskosebluse einfach geknotet in der Taille. Ne? Und weil das so ein dünner Viskosestoff war, ging das total gut. Hab die offen gelassen, hab die dann geknotet in der Taille, hatte ein Shirt drunter, ein ganz einfaches und hab dann festgestellt, ach ja, Mensch, guck mal, also diese Bluse, die ich normalerweise lang und geschlossen zu einer schmalen Hose trage, die kann ich aber auch, nur wenn ich sie ganz anders denke, kann ich sie auch zu einer weiten Hose anziehen. Also hatte ich dann so die Kapsel um die weite Hose dann schon wieder ein Stück erweitert.
Das andere, was ich noch aufgeschrieben hatte, wo ich dachte, ah, wenn ich schon mal eine Farb- und Stilberaterin hier im Interview habe, ich sehe einen Musterstoff. Ich finde ja, Muster ist ja auch noch mal schwer zu entscheiden. Und gleichzeitig sind es genau die Stoffe, die einen auf besagten Stoffmärkten oder auch im Stoffladen oder wo auch immer so anspringen, dass man sagt, geiles Muster. Kann ich so sagen, wir sind ein Erwachsenen-Podcast. Geiles Muster will ich unbedingt haben. Und
Klar.
gleichzeitig ist es aber, finde ich, so die das Schwierigste einzuschätzen, welche Form von Mustern, sei es grafisch, sei es blumig, sei es wie auch immer, gibt ja immer so Wellen, sage ich jetzt mal, Blumenwelle, Boho-Style haben wir ja gerade so hinter uns gebracht. Was würdest du da sagen? Was sind da vielleicht gute Fragen, die man sich selber stellen sollte, bevor man zum Muster greift?
Okay, die allererste Frage, die ich mir stellen würde, ist, finde ich das Muster einfach nur toll oder finde ich es wirklich im Zusammenhang mit mir toll? Also kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass ich dieses Muster als Kleidungsstück tragen möchte? Ne? Es kann ja durchaus sein, dass du ein Muster toll findest, aber es wäre besser, es einfach dann einfach aus dem Stoff ein Sofakissen zu machen, ja, weil du Lust hättest, dich mit dieser Farbkombination oder mit dieser Vielfalt, mit den Formen oder so irgendwie zu umgeben. Das heißt, die erste Frage ist wirklich, glaube ich, dass das zu mir als Person wirklich passt. Ne? Das werden vermutlich im Eifer der Begeisterung viele dann trotzdem für sich mit Ja beantworten, wo ich jetzt sagen würde, sei mal ein bisschen vorsichtig. Und der, warte mal, was wähle ich aus? Also es gibt, Muster ist tatsächlich komplex und es ist aber einfach wirklich so, so sehr spannend. Du kannst auch noch mal überlegen, also ich versuche jetzt gerade innerlich sozusagen zu scannen zwischen dem, was ich normalerweise über Muster erzähle und was locker eine halbe Stunde dauern kann, und dem, was jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern wirklich, wirklich jetzt sofort einen Impact geben könnte. Ne? Genau, also ohne dass sie jetzt gleich eine Stilberatung machen müssen. So, wir nehmen den Punkt. Wenn du vorhast, dir eine langärmliche Bluse zu machen oder im Moment gibt es so wahnsinnig viel, was relativ hoch geschlossen ist, ja, Ausschnitte scheinen irgendwie gerade nicht in zu sein. Ich finde es ganz fürchterlich, weil es ist einfach toll, ein bisschen Haut zu zeigen. Das ist so viel schmeichelhafter fürs Gesicht, wenn es ein kleines bisschen Haut gibt. Aber genau, also so. Du willst dir ein Shirt machen, langärmlich oder eine Bluse oder so, ne? Dann achte drauf, dass das Muster nicht zu dicht ist, sondern achte drauf, dass man wirklich dein Gesicht noch sehen kann, wenn du dir das so hinhältst, ne? Vielleicht sogar halt es dir hin, mach ein Foto und guck hinterher auf das Foto drauf und gucke, ob du überhaupt dein Gesicht sehen kannst oder ob du nur Muster siehst. Ne? Dann ist das Muster vielleicht ein bisschen viel. Es ist schon was ganz anderes, wenn du jetzt vorhast, dir eine offene Bluse zu machen oder wenn es darum geht, einen Schal zu stricken und du da so diese Intarsienmuster reinmachen möchtest. Ich weiß, das ist nicht mehr das moderne Wort. Man sagt ja irgendwas Englisches
Aber ich
mittlerweile
glaube,
zu,
Intarsien
aber
verstehen immer noch
ich habe
ganz
wieder
viele, genau.
vergessen, wie es ist. Okay, alles klar, gut. Ist ja im Prinzip auch das Gleiche, ne? Bei einem Schal ist es aber so, dass du nie auf die Idee kommen würdest, ich trage eine Blümchenbluse und zieh dann auch noch, die meisten zumindest nicht, und zieh dann auch noch meinen bunt gemusterten Schal an. Sondern einen Schal trägst du meistens zu einem einfarbigen Oberteil und dann hast du ein Muster, aber du hast ganz viel beruhigenden Hintergrund durch das einfarbige Oberteil, ne? Genauso, wenn du zum Beispiel ein ärmelloses Sommerkleid nähen würdest. Die haben per se schon oft auch noch mal ein bisschen mehr Ausschnitt. Aber dadurch, dass es ärmellos ist, dann kannst du viel eher mal ein bisschen ein wilderes Muster wählen, weil die nackte Haut durch das ärmellose oder eben auch ein bisschen mehr Ausschnitt, die Haut, die zu sehen ist, das ist wie so ein ruhiger Hintergrund quasi. Schwierig ist wirklich, wenn es so ganz viel Stoff ist, den du verarbeiten möchtest. Weil halt langärmlich und dann am besten noch so ganz hochgeschlossen oder so irgendwie. Es ist nochmal was ganz anderes, wenn es um Muster in Unterteilen geht, also quasi Hosen oder Röcken oder so, ne? Weil das ist weiter weg vom Gesicht. Dann achte eher drauf, weil Muster highlighten immer. Also das heißt, der Blick wird auf jeden Fall aufs Muster gelenkt. Dann könntest du eher darauf achten, bin ich mit meinen Beinen, mit meinem Po, mit meiner Hüfte, bin ich so fein damit in Bezug auf meinen gesamten Körper, dass ich Lust habe, durch eine Hose oder einen Rock in einem Muster den Bereich von mir zu highlighten. Ja, also innerhalb von meinem Outfit eben den deutlicher sichtbar zu machen. Wenn das eher Nein ist, dann würde ich das auch nicht machen, ne? Dann würde ich das Muster eben auch nicht kaufen, den Stoff oder so. Genau. Sondern dann vielleicht lieber einen Schal
Ja,
draus machen einfach.
ein Accessoire beispielsweise dann, ja. Oder ein Sofakissen.
Ja, genau. Oder halt ein
Die
Sofakissen, genau.
Option haben wir ja immer für ein Sofakissen.
Immer,
Also wenn wir hier noch,
immer. Oder Sets
also wenn man hier nochmal die
oder.
zwei Basic Facts zusammenfasst, sagst du, okay, wenn es Muster ist, was in Gesichtsnähe ist, dann lohnt sich tatsächlich mal den Stoff und das Kind zu halten, ein Foto zu machen oder die Freundin ein Foto machen zu lassen, kurz zu gucken, verschwinde ich dahinter oder kann ich das ausstrahlen quasi? Also kann ich da, ne,
Halte ich das
hält mein
aus? Ja,
Gesicht und
genau,
mein Blick
ja.
das aus? Und die zweite Frage, was möchte ich betonen quasi? Und jetzt egal, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Rock, einen sehr geblümten Rock nähe, was ja auch eine Zeit lang, wissen wir bei Boho, ne, diese Walleröcke und Blumenmuster drauf oder Maxi-Kleider,
Exakt,
dass man dann sagt,
genau.
okay, da zu gucken, einmal möchte ich diese Teile an meinem Körper überhaupt betonen, bin ich da fein damit oder werde ich dann die ganze Zeit irgendwie denken, huch, was gucken die mich hier so an, ja, oder so weiter. Und ich habe rausgehört, zu hörchen, dass es auch sinnvoll ist zu gucken, wo kann das Muster wieder Ruhe reinbekommen. Also zum Beispiel, wenn sich ein Maxi-Kleid ärmellos näht mit Blümchenmuster, dann hat es durch die nackten Arme und vielleicht den sommerlichen Ausschnitt durch die Haut eine gewisse Ruhe, die reinkommt und dass
Ja,
das eben viel macht. Ja, und das sind doch aber
genau.
schön ein paar Tipps, die man wirklich ganz schnell umsetzen kann und mal für sich experimentieren kann, auch vielleicht mit den Dingen, die man schon zu Hause genäht hat.
Ja.
Sind bei diesen Dingen diese Sachen erfüllt oder macht es vielleicht jetzt Sinn, bei dem Kleid, was ich nie trage, mal zu gucken? Müssen vielleicht die Ärmel ab? Muss ich mir vielleicht einen V-Ausschnitt dazu bauen, weil es geht bis jetzt, ne, so? Also, das sind ja wirklich Sachen, wo
Ja,
jetzt quasi
ganz
die
genau.
Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht mit dem einen oder anderen Kleidungsstück unzufrieden sind oder merken, ich trage es einfach nie, nochmal gucken können, kann ich da Veränderungen vornehmen? Oder kann ich es anders kombinieren quasi? Ja, ach super. Da werden, also das wäre sehr nett
Genau,
von
ja.
dir, dass du dieses Wissen mit uns
Schön. Ah
teilst.
ja, klasse.
Genau.
Super.
Ich habe noch quasi eine letzte Kategorie, wenn man so möchte. Und das hat was mit unserem Job zu tun. Ich habe so mich gefragt, wie weit hat eine gute Beratung Einfluss auf die Psyche und das körperliche Wohlbefinden? Und da hast du ja schon sehr viele Beratungen in deinem Leben gemacht, dass du so ein bisschen von deinen Kunden dann auch Feedback hast. Da wollte ich ganz gerne von deine Erfahrung nochmal fragen. Was machst du für Erfahrungen mit deinen Kundinnen, die vor, quasi, wenn es sowas gibt, so Vorher- und Nachher-Berichte oder wenn man sie so ein bisschen begleitet, was kannst du da beobachten und warum macht es deswegen vielleicht auch Sinn, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ganz, ganz unabhängig jetzt davon, dass man dann die richtigen Farben und den richtigen Stil, was auch immer richtig und falsch ist, bin ja auch ein großer Freund zu sagen, da gibt es gar nicht so richtig und falsch. Es muss immer zu einem selber passen und
Nee, genau.
da muss man so selber dazu zu sein, ne? Was machst du da für Erfahrungen? Wie verändern sich deine Kundinnen nach der Beratung? Oder vielleicht, wie hast du auch selber du dich verändert quasi dadurch?
Ja, genau. Also ich muss vielleicht, was jetzt so meine Klientin anbelangt, muss ich vielleicht so ein bisschen einschränkend sagen, dass ich so eine Farb- und Stilberatung ist natürlich eine ziemlich einmalige Sache. Ich habe ganz lange quasi keine Rückmeldung bekommen, ne? Also dass jemand sich, es gibt's immer wieder mal, dass jemand sich noch mal meldet von sich aus oder so, und noch mal was schreibt irgendwie. Ja, ich habe selbst gemerkt, dass ich das so ein bisschen unzufriedenstellend finde. Und dass ich auch dachte, meine Güte, also ich hatte nach meinen Farb- und Stilberatungen damals wahnsinnig viele Fragen. Was passiert denn bei meinen Klientinnen mit den Fragen? Ich habe dann von mir aus, das war so in der Corona-Zeit irgendwann, als natürlich sowieso die Zahl der Kundinnen verschwindend gering war und ich einfach gemerkt habe, oh, ich muss irgendwas verändern. Ich habe dann so ein Follow-up eingeführt, also nochmal ein Zoom, eben auch sich sehen können. Irgendwie 4 bis 6 bis 7 Monate nach der Beratung, für Fragen, aber halt auch natürlich, um so quasi Erfolge zu teilen irgendwie. Genau. Und ich denke, was man durch die Bank einfach sagen kann natürlich, ist, dass dieses Thema, was kaufe ich mir und wie viel kaufe ich mir, oder halt, wenn es jetzt ums Selbermachen geht, was mache ich, dass es bewusster wird? Was für mich ja auch wirklich total wichtig ist, ist dieser Anteil der Nachhaltigkeit, ne? Also ich finde es grauenhaft, wenn ich mir vorstelle oder wenn ich einfach mir diese Zahlen zuführe, wie viele Klamotten weggeworfen werden. Ich habe selbst auch schon etliche Klamotten weggeworfen, ne? Es ist brutalst. Und da ein bisschen dafür zu sorgen, also dass der Konsum, aber auch dieses Nachdenken darüber, was brauche ich denn eigentlich und was ist denn für mich ein gutes Kleidungsstück? Wenn das so ein bisschen bewusster wird, ich glaube, dann ist schon so viel gewonnen, ne? Das ist das eine. Also mir Klientinnen erzählen, sie gehen bewusster in den Laden rein. Und manche haben auch erzählt, weißt du, seit ich jetzt meine Farben gut kenne, dann ich sehe viel schneller im Laden, ob es sich lohnt, da noch mal ein bisschen genauer zu gucken oder ob ich gleich wieder rausgehen kann, weil ich sehe, nö, da gibt's eh nicht meine Farben, ne? Und für mich selber ist es auch so, dass ich habe so, was Basics anbelangt zum Beispiel, was so ganz normale Shirts anbelangt irgendwie, habe ich so 2, 3 Läden, wo ich einfach zu Beginn der Saison gucke, was haben die gerade für Farben. Und ich weiß genau, was ich für Farben haben wollen würde, wo ich so denke, boah, ich bräuchte mal irgendwas in einem Sandton gerade. Und wenn die was Gutes haben, dann bestelle ich das einfach, oder kaufe ich mir das. Aber das ist dann auch relativ schnell abgehakt. Also ich gucke da wenig rechts und links, was jetzt Basics anbelangt, ne? Aber es ist durchaus wichtig, Basics zu haben, weil die eben fürs Kombinieren total wichtig sind. Also wenn du jetzt zum Beispiel dich immer von so ganz raffinierten Schnittmustern verleiten lässt, dann kann es dir passieren, dass du einen Kleiderschrank voller mega toller Kleider oder super spannender Blusen hast, aber du weißt nicht, wie du sie kombinieren kannst, weil dir Basics fehlen, um diese Kombination hinzukriegen. Das fand ich zum Beispiel in manchen Zeiten, wenn ich mich so von einem spannenden Schnittmuster zum nächsten habe hangeln, also ich selber so mich so entlang gehangelt habe, dass ich dann merkte, nee, Moment, ich brauche jetzt erstmal wieder ein paar simple, einfache Shirts in irgendwelchen Farben, die gut sind, die ich dann kombinieren kann. So. Genau. Und ich finde, es ist, also es ist ja, wenn man jetzt noch mal so von etwas weiter weg guckt sozusagen, wir sind ja also unsere Persönlichkeit, unser Inneres sozusagen ist ja einfach ganz eng verknüpft mit unserem Äußeren. Da gibt's ja total viel Austausch, ne? Also nicht nur das eine ist wichtig, sondern das andere eben auch, ne? Also auch Identität geht über innen, aber geht eben auch über außen, geht auch über unseren Körper, unser Aussehen und so. Und wenn ich mich damit beschäftige, dann dann werde ich zu einer vollständigeren Persönlichkeit. Und das heißt, es ist einfach auch so eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, ne? Und darüber, dass ich das Bewusstsein schärfe, was ist denn in meinem Kleiderschrank? Also wie drücke ich mich eigentlich selbst aus? Was habe ich da für Sachen drin? Was drücken die aus, auch für ein Gegenüber, um so was über mich selber zu lernen, ne? Und das dann eben auch etwas gezielter, jetzt gar nicht manipulativ oder so irgendwie, aber einfach, ich habe eine bestimmte Situation, ich habe ein bestimmtes Gefühl, wie ich mich fühlen möchte in der Situation, und dann habe ich entsprechende Kleidungsstücke, die mich unterstützen können in der Situation. Ne? Also wir kennen das alle von Vorstellungsgesprächen. Da ist es natürlich aber auch so, dass es eben lange klar war, es gibt eine bestimmte Form, in die du dich dann reinbegeben musst, weil man zu einem Vorstellungsgespräch eben eher klassisch gekleidet ist oder so. Aber du kannst das im Grunde auf ganz andere Situationen auch anwenden und kannst einfach schauen, wie möchte ich mich fühlen, was möchte ich ausstrahlen und was für Kleidungsstücke brauche ich, um genau dieses Gefühl oder diese Ausstrahlung herzustellen. Und so entsteht das
Da sagst du schon
Authentische
ganz viel
auch.
zu der anderen Frage, die ich noch reingestellt habe, wo du gesagt hast, oh, da muss ich erstmal ChatGPT fragen, was das dazu sagt. Ich hatte nämlich die Frage reingestellt, ob es
Genau.
Erkenntnisse gibt zum Kleidungsstil, zu einem guten Kleidungsstil und des Selbstwertes. Und ChatGPT fand ja. Und du sagst es aber jetzt gerade mit deinen eigenen Worten ja auch, ne? Dass ich ja über Kleidung die Möglichkeit habe, Dinge, die mir wichtig sind, an mir nochmal herauszuarbeiten, beziehungsweise wenn ich mich überhaupt anfange, damit zu beschäftigen, was passt zu mir und was drückt das, was in mir ist, besser aus, dann beschäftige ich mich ja automatisch mit der Frage, was ist eigentlich in mir und was ist eigentlich das, was sind die Werte in mir, wenn man mal das Wort Selbstwert hernimmt, ne? Was sind die Werte in mir, für die ich stehe und für die ich vielleicht auch nach außen, ne, die ich nach außen auch tragen möchte, ja? Und wie passend, ich hatte dieses Wochenende einen Selbsterfahrungskurs und bei denen ging es um Fremd- und Selbstbild und das ist ja genau das, ne?
Cool,
Dieses
ja.
das Fremdbild entsteht natürlich dadurch durch optische Eindrücke und eben wie ich mich nach außen hin so, was ich eben von mir zeige, im Ausbildungskontext ja sehr speziell, ja, muss man einfach sagen. Und das muss aber nicht unbedingt mit meinem Selbstbild zusammenhängen. Und ich kann aber lernen, Teile zu betonen quasi, die ich gerne zeigen möchte, in bestimmten Kontexten vielleicht auch. Wir sind wieder da, ne? Bewerbungsgespräch, Bank, zu Hause bei meinem Partner, ja, die ich gerne zeigen möchte. Und ich kann wiederum andere Teile verbergen auch. Ne? Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt vom Selbstwert, dass man nicht so schutzlos ist, sondern dass Kleidung ja einem da auch Schutz bieten kann. Ne?
Total, ja. Genau, dass wenn du in der Situation bist, wo du vielleicht die vielleicht so ein bisschen herausfordernd ist oder so, und du aber weißt, ich habe mir vorher diese halbe Stunde vor meinem Kleiderschrank oder in einer anderen Situation genommen und habe mir überlegt, vielleicht auch, was möchte ich ausstrahlen oder wirklich von innen heraus angefangen, wie möchte ich mich fühlen, und habe dann Kleidungsstücke ausgewählt, die zu diesem Gefühl passen. Dann, also irgendjemand hat mal so diese Vorstellung geprägt von, und dann gehe ich durch den Tag und merke quasi gar nicht mehr, was ich anhabe, weil es sich so eins anfühlt, ne? Weil ich mich so eins fühle mit meiner Kleidung. Das ist ja auch dann, wenn es um so Passform-Dinge geht beim selber Nähen. Oder auch bei Kaufkleidung ist es ja so, ne? Es gibt ja einfach Kaufkleidung, genauso wie selber genähte Kleidung. Da irgendwas zwickt, irgendwas ist einfach unangenehm. Dann bist du dir deiner Kleidung den ganzen Tag über
Bewusst,
so unangenehm bewusst. Da kannst du gar nicht performen, also kannst gar nicht du selber sein. Und ne? Also irgendwie die Welt wuppen, weil du so mit deiner Kleidung beschäftigt
ja, ich
bist,
weiß
ne?
total, was du meinst. Und mir geht es ganz oft mit Unterwäsche so, die nicht richtig
Ah,
sitzt. Das sieht eigentlich
ah,
keiner,
ja.
ne? Aber die ganze Zeit denke ich, oh, Oder ich habe so das Gefühl, ich muss jetzt zuppeln oder machen und tun. Und es
Ja,
geht mir echt
stimmt.
schon eine Weile mit Unterwäsche so. Ich bin noch nicht, ich habe noch nicht die gefunden, wo ich sage, die spüre ich dann gar nicht mehr auf meiner Haut und die
Ja,
unterstützt mich
ja,
so, wie ich es
ja.
brauche. Also ich finde es auch Prozess, dann auch das richtige Kleidungsstück zu finden. Ich habe mal versucht, selbst zu nähen. Das war auch
Definitiv,
nicht so,
natürlich.
aber auch nicht so erfolgreich. Genau. Und das ist so, ja. Da kann ich total nachvollziehen, was du meinst, und bestimmt auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ne? Oder wenn irgendwie eine Strumpfhose immer so rutscht, ja, und man die ganze Zeit eigentlich nur damit beschäftigt ist, die zu
Oh.
zuppeln, dann ist man eigentlich ja immer mit einer Gehirnhälfte bei diesem, ne, man kann gar nicht bei der Sache sein, wo man eigentlich sein möchte.
Ja,
Ja.
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 Ja,
Oder
genau, ja, genau.
Badeanzug, der nicht richtig sitzt und man die ganze Zeit Angst hat, Brüste fallen jetzt gleich raus oder so, ja, dann kann man sich ja gar nicht so bewegen im Schwimmbad. Und dann attribuiert man das vielleicht falsch und denkt, oh nee, ich fühle mich im Schwimmbad unwohl, dabei habe ich mich vielleicht nur in meinem Badeanzug unwohl gefühlt. Ja.
Stimmt.
Ja.
Ja, stimmt. Und also ich kenne auch Situationen von, das waren so die Anfänge sozusagen, als ich gerade erst so angefangen hatte, quasi mich mit Kleidung zu beschäftigen, dass mein Mann irgendwie gesagt hat, du, da ist eine Veranstaltung, der arbeitet an der Uni, da ist eine Veranstaltung, da dürfen auch die Ehefrauen mitkommen, so, hast du nicht Lust mitzugehen? Und ich hätte schon Lust gehabt mitzugehen, aber ich wusste nicht, was ich anziehen sollte. Und dann habe ich eher gesagt, nee, ich gehe nicht mit, weil ich auch dann so die Vorstellung hatte. Damals waren wir eben dann, wir waren ja beide so Mitte 30 ungefähr. Und dann hast du natürlich einige so in dieser Professorenriege irgendwie, die dann deutlich älter sind irgendwie, ne? Und dann hatte ich so gedacht, oh, und dann kommen wir da hin und ich werde mich nicht wohlfühlen, aber vor allem deswegen, weil ich nichts habe, wo ich denke, da fühle ich mich so wohl drin zum Anziehen, dass ich da bestehen kann irgendwie. Aber es war mein eigenes Bild, es war voll die Selbstwahrnehmung. Im Endeffekt wahrscheinlich hätte niemand genau hingeguckt, was ich da anhabe, aber dadurch, dass ich vor dem Kleiderschrank stand und fast geheult habe, weil ich dachte, also das gefällt mir nicht und dieses nicht und das steht mir nicht und bei dem weiß ich überhaupt nicht, was ich damit machen soll. Und das ist wirklich deutlich anders geworden. Also es gibt quasi, ich müsste mir jetzt irgendwas ausdenken. Also es gibt jetzt so in meinem normalen Alltag keine Situation mehr, wo ich nicht wüsste, vielleicht muss ich 10 Minuten drüber nachdenken oder ich darf mich sogar entscheiden zwischen zwei oder drei Outfits. Gibt nichts mehr, wo ich nicht weiß, was ich anziehen soll. Ne? Natürlich gibt es das immer noch, dass ich denke, okay, also das könnte jetzt auch noch ein bisschen besser sein. Ne? Da hätte es irgendwie bei der und der Bluse wäre es toll, wenn die noch an der und der Stelle noch irgendwie so eine tolle Falte hätte oder sonst irgendwas. Nach oben geht immer noch. Aber dieses vor dem Kleiderschrank zu stehen und nicht wissen, was ich anziehen soll, das fand ich so, so grauenhaft. Und das habe ich tatsächlich echt bewältigt durch die. Und ich denke, das kann ich auch für die Beratung, die ich mache, wenn man Lust hat, sich über einen Prozess hinweg damit zu beschäftigen. Es ist ein Prozess, ne? Das ist nicht so, dass man da bei mir nach 3 Stunden rausgeht und dann super duper genau weiß, was, ne? Muss ja dann auch erstmal eingekauft werden oder erstmal auch dann angefertigt werden, die Sachen, ne? Aber das ist ein toller Weg und du kommst irgendwann an den Punkt, dass du das Gefühl hast, also jetzt mit dem Kleiderschrank kann mir jetzt eigentlich nichts passieren. Ich weiß jetzt einfach immer, was ich anziehen kann.
Ein schöner Punkt, ja.
Genau.
Okay. Wir hatten vorhin schon mal über Literatur gesprochen und über Bücher, die man so in der Hobby- und Freizeitecke findet, in den Buchhandlungen. Und
Stimmt.
da natürlich die Frage an der Expertin: Gibt es Literatur, wo du sagst, wo du jetzt für dich sagst, doch das ist was, wenn man sich jetzt zum ersten Mal mit dem Thema auseinandersetzen möchte, das ist was Lesenswertes?
Ja, also du hattest mir die Frage ja geschickt und im ersten Moment dachte ich, oh mein
Vielleicht
Gott,
gibt's auch nichts,
also
kann ja auch sein.
nein. Es ist tatsächlich wirklich schwierig. Es gibt viele Bücher, die irgendwie so in den 90ern und frühen Nullern geschrieben wurden oder sogar noch früher. Ich habe so teilweise echt so fast antiquarische Sachen bestellt. Und ist nicht so richtig doll was dabei. Mein eigenes Lehrbuch, also wo wir hauptsächlich die Stilberatung gemacht haben, das stammt aus den frühen, nee, aus den späten 80ern und frühen 90ern. Also wenn du dir die Fotos anguckst, da rollen sich dir die Fußzehennägel hoch. Ne, das
Dann wäre doch jetzt
ist
die
aber auch in
Zeit für eine
Englisch, ist
neue
nie auf Deutsch
Auflage.
übersetzt worden.
Übrigens, auf Deutsch übersetzt, wenn der Stiebner Verlag zuhört. Also das Buch von Stefanie muss übersetzt werden. Die machen
Das
sowas,
ist
ne?
nicht von mir, um Gottes Willen. Ja, nee,
Dein
aber
Lehrbuch muss
tatsächlich,
übersetzt
also wenn
werden.
der Stiebner Verlag zuhört, meine Ausbilderin, die ist gebürtige Norwegerin und lebt wieder in Norwegen und schreibt gerade auf Norwegisch ein Buch über Farb- und Stilberatung. Und das wird sicher richtig, richtig gut, weil die ist seit, ich weiß nicht, seit 40 Jahren mit Leib und Seele Farb- und Stilberaterin und die ist wirklich richtig gut. Also ich denke, wenn das auf Deutsch übersetzt werden könnte, dann hätten wir wirklich ein richtig tolles Buch dazu. Ich habe da noch mal überlegt und noch mal irgendwie rumgeguckt. Was ich ganz spannend finde, ich habe es tatsächlich extra rausgeholt aus dem
Ich
Regal.
kann es jetzt
Was
sehen,
ich
die
ganz
anderen
spannend
nicht.
finde, ist, nee,
Ja.
genau, ist die Kleiderschrank hier, nee, die Kleiderdiät von der Linda Delaurier. Die übrigens, ich habe nie Kontakt mit ihr aufgenommen. Ich weiß aber über Facebook damals, ich weiß gar nicht, ob sie auf Instagram ist, dass die auch tatsächlich diese Form der, die ist in Hamburg und Kanada, ich glaube Kanadierin ist sie, aber sie arbeitet, meine ich, auch in Hamburg, dass sie auch tatsächlich diese spezielle Form der Farbberatung macht. Sie ist aber nicht von meiner Ausbilderin ausgebildet worden, sondern sie hat ihre Ausbildung irgendwo in den USA gemacht. Also da gibt es schon auch noch eine Traube von Farb- und Stilberaterinnen in den USA. Wir in Deutschland sind echt nur so 8 oder 9 oder so, die das nach der Art und Weise machen. Und die Kleiderdiät, das Buch, das ist ganz schön, weil sie, es sind auch alles keine Stockfotos, sondern sie hat sich selbst aufgenommen. Sie geht ganz pragmatisch vor, weil sie sagt, mach einfach erstmal eine Bestandsaufnahme von deinem Kleiderschrank und mach es, es ist zwar hart, aber fotografier dich in jedem Outfit. Und es macht so viel aus, wenn du diesen Wust an Fotos erstmal hast und anhand von den Fotos allein schon sehen kannst, hey, Moment, diese Hose hört an der Stelle auf, oder der Rock hört an der Stelle auf von meinen Beinen. Das ist ja die breiteste Stelle. Was soll das denn? Ne? Oder wenn ich das und das Oberteil anhabe, das hört an der Stelle auf. Das wird ja mein Bauch total betont, um dann so sichten zu können, um dann sehen zu können, was muss denn tatsächlich wirklich gehen oder worin fühle ich mich auch, wenn ich mir das Foto anschaue, dann, weil das ist ja ein bisschen dieser Blick von außen halt, ne? Das ist ja eigentlich dieser Fremdwahrnehmungsblick so ein bisschen. Was wird denn von dem Foto transportiert, ne? Und dann gibt sie drumherum eben einige Tipps zu Proportionen auch und so. Aber es ist relativ frei, es ist nicht sehr festlegend. Das fand ich das Schöne daran. Genau. Und es liest sich einfach super gut und ist sehr zugewandt auch. Ist nämlich auch eine Psychologin, glaube ich. Doch, ich meine, ja, genau. Ja, also tatsächlich, echt, das ist mehr oder weniger das Einzige, was ich empfehlen kann. Wenn man einfach nur sich sozusagen mit Frauen beschäftigen möchte, die sich wiederum selbst mit ihrem eigenen Stil unglaublich beschäftigt haben, dann ist, das ist echt nochmal eine ganz andere Nummer, The Advanced Style, ganz toll, von einem Amerikaner, glaube ich, ist es. Der ist Fotograf, gibt es auch auf Instagram, kannst auf Instagram folgen, The Advanced Style. Das sind lauter Fotos von alten Damen, wirklich alt, also da darfst du nicht älter sagen oder so irgendwie. Die haben ganz viele Falten und die sehen so top gestylt aus und die tragen Sachen, die laufen in Farben rum. Und Hüte und coole Sonnenbrillen und Riesenschmuck. Weißt du, so Iris Apfel, wenn dir das was sagt, diese Stilikone, die ist, glaube ich, mit 103 oder so irgendwie dieses Jahr gestorben und hatte bis zum Schluss Klamotten an vom Feinsten und vom Speziellsten. Und das ist ein Buch, das sind ungefähr, ich weiß nicht, 350 Seiten, lauter richtig coole alte Ladies. Also, das finde ich total begeisternd, ne? Also, die nicht dann irgendwie mit 85 nur noch in Beige rumlaufen oder sich völlig, ja, sich völlig gehen lassen, sondern da sind alle Lippenstiftfarben vorhanden und Schmuck in egal welcher Größe. Bei manchen Outfits muss ich jetzt aus meiner stiltheoretischen Sicht, muss ich schon sagen, uff, da erkennt man die Person nicht mehr sehr dahinter, ne? Aber es ist einfach, es macht so Spaß, sich das anzugucken, und dann zu überlegen, wie könnte ich meinen eigenen Stil noch ein bisschen aufpeppen oder so, ne? Genau.
Ja, cool.
Ja.
Und die letzte Frage für heute wäre, okay, wenn ich jetzt in Aachen bin, habe ich es ja super leicht. Ja, und ich denke jetzt, ach, so eine Farb- und
Genau.
Stilberatung wäre immer cool. Dann weiß man ja, wohin man sich wenden kann, dann müsste zu Stefanie gehen. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite von
Genau.
Deutschland wohne, was Dresden ja ungefähr so wäre, ich glaube, Dresden-Aachen liegt ungefähr auf der gleichen Höhe, bloß auf der anderen Seite von Deutschland. Oder in
Ich glaube
München,
auch.
oder in Hamburg, oder
Genau.
Berlin, oder wie ich jetzt, aktuell wohne ich ja gar nicht mehr in Dresden, sondern in Göttingen, völlig zentral. Wo kann ich mich hinwenden? Du sagst, ihr seid nicht so viele.
Ja, genau, wir sind nicht so viele. Und wir suchen auch dringend Nachwuchs. Also ich dachte, das muss ich unbedingt sagen. Ich habe eine Kollegin in Ulm, die Farbberatung, also die ausbildet, Farbberaterinnen ausbildet. Und vielleicht nochmal, weil wir ja vorhin darüber gesprochen haben, wie ist das, woran erkenne ich denn jemanden, dass die wirklich mit Hand und Fuß, ne, also eine gute, eine fundierte Farb- und Stilberatung macht. Es gibt halt ganz unterschiedliche Arten, ausgebildet zu werden. Also meine Ausbildung hat in der Summe, natürlich waren da immer wieder Zeiten dazwischen, ne? Aber ich habe für die Stilberatung wirklich, war ich dreimal eine Woche in Ulm, und habe dazwischen Zeitschriften durchgeblättert und Zeitschriften, Fotos ausgesucht und einfach meinen Blick trainiert. Und für die Farbberatung habe ich, natürlich auch eben immer nebenberuflich in den Abendstunden, habe ich ungefähr ein halbes Jahr lang nur Farbstudien gemacht, verschiedene Sachen gemischt, gemalt und dann eben ungefähr 10 Modelle beraten, Farbberatungen gemacht, während meine Ausbilderin daneben stand und sich das angeguckt hat. Es gibt Farb- und Stilberatung auch erlernbar innerhalb von einem Wochenende. Ne? Also das ist die Range dazwischen. Ja? Also wenn man jemanden gefunden hat und dann vielleicht einfach mal nachfragen, wo hast du denn deine Ausbildung gemacht und wie lange hat denn deine Ausbildung gedauert? Also das könnte dann schon helfen, so die Guten von denen zu trennen, die vielleicht so ein bisschen schwarze Schafe sind oder so. Genau, das war jetzt aber eigentlich nicht die Frage, sondern du hast gefragt,
Aber in Ulm finde ich schon mal was.
wo finde ich? In Ulm findest du jemanden, genau, in Freiburg findest du jemanden, in Karlsruhe findest du eine Kollegin von mir. In München sitzt eine super gute Stilberaterin, die macht zwar leider keine Farbberatung, aber die ist mega gut als Stilberaterin. Und jetzt München-Dresden, das geht, glaube ich, einigermaßen, oder?
Ja.
Genau, wo wir halt wirklich mega schlecht vertreten sind, ist eben Mittel- und Norddeutschland. Ne? Also von Göttingen aus bist du darauf angewiesen, zu mir nach Aachen zu
Oder nach
kommen.
Karlsruhe.
Südlich, also nördlicher gibt's nichts. Oder nach Karlsruhe, genau,
Scheint mir
das
der
wäre auch
gleiche Weg
gut.
zu sein. Also so,
Genau,
ne?
ja.
Genau, aber nördlich gibt es nichts.
Ja,
Also heißt
genau,
quasi
das
groß von
stimmt.
Berlin ist dann quasi auch tot, in Anführungsstrichen, weil man sagt ja, in Berlin kriegt man alles.
Also nicht von
Nicht
uns,
von euch.
genau.
Also nicht von dieser Art und Weise,
So,
wie du sie
nicht von
beschrieben hast. Ja,
uns.
genau. Sicherlich gibt es
Nicht
in
von dieser
Berlin
Art und Weise, ja, ganz genau.
Zauberseeberater. Also in Berlin gibt es meistens alles, ja.
Ja,
Ja.
natürlich. Ja,
Ja.
natürlich. Ja,
Ja.
genau. Da gibt es gibt eine Farb- und Stilberaterin, die da auch ein relativ großes, irgendwas mit Image heißt die, glaube ich, die da auch ein ziemlich großes Zentrum aufgebaut hat. Die arbeitet, was jetzt so den Stil anbelangt, sehr stark mit so Zuschreibungen. Weißt du, da kann, also, wie man das umsetzen kann, dann kannst du dir, sagen wir mal, du möchtest gerne einen Stil machen, sag jetzt mal so Western, verspielt und noch ein bisschen
Ah,
klassisch
okay.
oder so, ne? Dann wirst du da eingeteilt und dann gibt es aber dann wiederum relativ starke Regeln, wie man sowas umsetzt, wo ich dann auch so denke, ach Mensch, aber vielleicht möchte ich doch trotzdem nur so ein bisschen Western und nur so ein bisschen romantisch und aber auf meine ganz eigene Stefanie-Art. Und das ist mir auch schon wieder zu festgelegt. Aber das kann auf jeden Fall ein total guter Einstieg sein. Dass die sitzt, glaube ich, in Berlin. Imago, meine ich, heißt die oder so irgendwie. Also das würde sich lohnen, für die Berlinerin mal zu googeln. Imago Berlin,
Ja,
glaube ich, oder
okay.
so irgendwas, genau.
Okay.
Ja.
Stefanie, vielen Dank für deine Zeit hier am Sonntagabend.
Ja, sehr
Und
gerne. Der hat einfach gut gepasst für uns, ne? Also das ist völlig in Ordnung. Ich mache auch gerne am Sonntagabend ein Interview.
dass du dein Wissen ein bisschen mit uns geteilt hast. Natürlich kannst du nicht alles, du hast ja gesagt, ne, du kannst allein über bestimmte Themen, Muster, hast du ja gesagt, eine halbe Stunde Infos geben, damit man es mal weiß, so, aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Und wer es jetzt Blut geleckt hat, der kann sich vertrauensvoll an dich wenden oder eben an die Kolleginnen und Kollegen, die da eher so ein bisschen südlich verteilt sind in Deutschland, würde ich jetzt mal so vorsichtig sagen.
Genau.
Und
Genau.
genau, oder sich eben auch mal das ein oder andere Buch zur Hand nehmen. Und genau, ich habe ja vorhin schon den Stiebner Verlag erwähnt, der ist ja so ein bisschen bekannt dafür, dass er Bücher aus anderen Ländern übersetzt, also unter anderem aus Norwegen oder aus Japan haben die ganz viele Bücher übersetzt, so mit japanischen Schnittmustern und so. Also vielleicht muss man die dann einfach mal auf deine
Ja,
norwegische
cool.
Kollegin ansetzen, dass man sagt, dort gibt es was zu holen. Der Markt ist quasi leer. Es gibt kein schönes Buch zur Farb- und Stilberatung, was man jetzt offenbar bedenkenlos kommunizieren kann. Und auf der anderen Seite finde ich es wichtig, weil wenn
Empfehlen
man nämlich
kann,
jetzt losgeht und
ja.
irgendwie Lust hat und dann steht man da bei den großen Buchhandlungen dieser Welt in der Hobby- und Stil, also in der Hobby- und Beratungsecke. Ich liebe diese Ecke, auch als Psychologe ist die sehr schwierig zu empfehlen. Ja, da gibt es immer wieder komische Sachen, die da so vorkommen. Mir denkt,
Ja,
sträuben sich die
gell,
Haare.
finde ich auch.
Da kann man ja schon mal wissen, okay, 99% der Bücher, die da steht, da kann ich mir vielleicht sogar das Geld sparen, weil sie mich nicht weiterbringen werden, sondern lieber dann zu gucken im persönlichen Gespräch oder eben mit den Anregungen, die du heute gegeben hast, ein bisschen voranzukommen und mehr zu gucken, was steckt eigentlich in mir und was davon möchte ich gerne zeigen. Ne? Und das ist eigentlich ein schöner Ansatz, finde ich.
Ja,
Weil dann ist es wirklich
ja,
nicht so,
ja.
dass es aussieht
Also
wie eine
da.
Maske. Ne? Und vielleicht so ein letztes schlechtes Beispiel zu bringen. Ich finde immer bei Hochzeiten zum Beispiel, es gibt so Bräute, wo ich denke, oh, die sind gut beraten worden beim Brautkleidkauf, ja. Und dann gibt es so welche, wo man sich denkt, das Kleid ist schön, ne? Aber das ist nicht die Freundin, die
Das
ich
passt
kenne.
einfach
Oder
nicht
das
zur
ist nicht
Trägerin.
genau, das ist
Ja,
gar nicht
ja,
die
ja.
Person, die ich kenne. Das ist wie eine fremde Frau, die da irgendwie heute den Tag beschreitet. Das tut mir dann
Ja,
manchmal
ja.
leid, weil man hat ja auch etliche Fotos von seiner Hochzeit und darf sich das immer wieder angucken. Bei mir waren es damals
Das
die Haare.
stimmt.
Meine
Ja,
Friseurin
das stimmt.
hat mir eine Frisur gesteckt, die sie für den Tag für toll fand, die ich aber nicht bestellt hatte. Ich war so aufgeregt, dass ich mich nicht wehren konnte. Und mein Mann war auch neben der Spur, dass er nicht sagen konnte, was machst du da eigentlich gerade? Aber
Wie die soll ich jetzt heiraten?
das ist eben passiert an dem Tag, kann man nicht ändern. Aber wenn ich jetzt die Fotos sehe, denke ich immer, Mann, hätte ich mal was sagen sollen. Sagen jetzt raus damit. Aber wie es eben so oft so ist, da ist man dann so ein bisschen irritiert. Aber gut, das sind so Dinge, die passieren.
Ja. Also geht mir ganz ähnlich. Also ich habe auch geheiratet, wirklich irgendwie 2 Monate, bevor ich die Farb- und Stilberatung gemacht habe. Und hinterher habe ich gedacht, Menschenskinder, ich hätte es mal besser vorher machen sollen.
Später heiraten sollen, du
Also,
meinst.
ja, genau. Oder so,
Es
und
ist dieses,
genau.
ja, aber im Endeffekt, ich finde es auch gar nicht schlimm. Du hattest ja zum Einstieg auch gesagt, wenn du manchmal Fotos siehst, so, ich finde es eigentlich auch manchmal schön, so die alten Fotos zu sehen und dann manchmal so mit so einem Schmunzeln dahinzustehen und sagen, mein Gott, wie sah ich eigentlich aus? Ja, aber ich finde, das sind ja auch Abbilder der Zeit und
Ja.
ich finde, wenn man dort wohlwollend hingucken kann mit dem Schmunzeln, finde ich, das ist eine schöne Haltung zu seinem
Genau.
Vergangenheits-Ich. Was sicher an
Ja,
dem Tag
auf
offenbar
jeden
ganz okay
Fall.
damit gefühlt hat, so auszusehen. Ne? Sonst hätte es das Foto wahrscheinlich nie so gegeben, oder? Finde ich immer wichtig, dass
Genau.
es ja auch so Zeiten gibt. Ne? Und das ist ja auch, ich finde eigentlich das Buch, was du jetzt gerade zum Schluss empfohlen hast, nochmal schön, weil ich glaube auch, es gibt auch Lebensabschnittsphasen, wo unterschiedliche Kleidungsstile Sinn machen. Und du hattest ja vorhin von dem kleinen Schwarzen erzählt, ja. Ich habe in der Tanzschule gearbeitet. Ich hatte natürlich ein kleines Schwarz und ich habe es geliebt, ja. Jetzt so nach 2 Kindern
Ja.
und 20 Jahre älter brauche ich es auch nicht mehr. Jetzt würde ich wahrscheinlich eine andere Abendgarderobe wählen. Einfach, weil sie einfach zu meiner jetzigen Persönlichkeit viel besser passen würde. Ja. Aber damals
Nicht
so
mehr
als junge
passt. Ja,
Studentin,
genau.
wenig Geld, wenn da der Rock knapp war, hat es auch dazu gepasst quasi. So, für mehr Stoff hat es nicht ausgereicht.
Auf
So,
jeden
irgendwie, das war
Fall.
irgendwie, das hat auch den Lebensstil so von mir geprägt, ne? So. Und ich weiß,
Ja,
damals waren ganz modernen, wo ich so 16, 17, 18 war, waren so ganz kurze Hotpants modern. So richtig, also da hat man so den halben Po gesehen, ja. So bin ich auch mal in der Tanzschule aufgeschlagen. Da hat damals mein Tanzschulchef gesagt, im
cool.
Jugendkurs, ja, dann später bei den Erwachsenen ziehst du noch entweder das drunter oder eine andere Hose an. Und er hat recht gehabt. Im Jugendkurs war das gut, weil die sind alle so rumgelaufen, die konnten sich mit mir identifizieren. Die Erwachsenen, die jetzt in meinem, also die waren alle so in meinem Alter dann, die später zum Kurs gekommen sind, die hätten wahrscheinlich gesagt, sag mal, wie läuft denn die rum? Das ist überhaupt, passt gar nicht jetzt zur Tanzschule und zu diesem bisschen,
Ja,
das hat ja auch ein Flair, eine Tanzschule.
mehr
Ja,
schon.
und Sanich hat, da hat
Genau,
unser Chef auch schon immer sehr
schon.
drauf geachtet, da zu gucken und uns da was mitzugeben. Ja, eine spannende Zeit. Aber gut, da verfaseln wir uns jetzt mit einem
Klasse.
ganz anderen Abschnitt meines Lebens, wo Kleidung echt eine wahnsinnige Rolle spielt. Also in
Schön.
der Tanzschule ist das Thema Kleidung, du hast ja vorhin gesagt, es gibt so Settings, wir hatten so Bank als Beispiel genommen, aber in der Tanzschule ist Kleidung zum Beispiel auch was extrem Wichtiges. Ja, also,
Spannend, sehr spannend, ja,
also was man
okay.
da, ne, was die Tanzschule ne, möchte die eine junge, hippe Tanzschule sein, dann wirst du als Mitarbeiter anders rumlaufen dürfen, als wenn das eine traditionsgebundene Tanzschule zum Beispiel ist,
Natürlich,
ne? Und
ja,
ich war eine
klar,
sehr
logisch, ja.
traditionsgebundene Tanzschule und dann war auch klar, wie hat man zu einem Ball zu kommen, wie hat man, das war klar, einfach so. Und das wurde uns schon deutlich vermittelt, aber da habe ich bestimmt auch manchmal eine Farbpalette. Ich kann mich erinnern, dass ich mal so ein bärenfarbenes Kleid hatte. Wenn ich jetzt Fotos sehe, denke ich, ei Gott.
Das war dann schon zu
Nein, das war
viel?
gut. Also das war lang und das hatte
Nee,
sowas
das
so.
nicht.
Aber
Okay.
diese Farbe, mein Gott, würde ich heute nicht mehr wählen. Also ich sah so aus wie so eine Leiche auf Latschen, weil einfach meine Haut das gar nie repräsentieren konnte. Das hat man dann erst auf Fotos gesehen.
Ah,
Deswegen fand ich diesen
tatsächlich.
Ansatz von diesem
Ja,
anderen Punkt,
ja,
sich mal zu
ja.
fotografieren, total gut. Weil auf den Fotos habe ich dann später gesehen, ich sehe aus wie eine Leiche auf Latschen. Und da kann ich mich noch so schminken, so, ne? Also das hat es einfach gar nie weggemacht.
Ja,
Weil dieser
die Farbe hat dich
Bärenton,
einfach
genau
ja.
so kräftig war, dass ich den gar nicht ausfüllen konnte, quasi. Ne? Ja.
Ja.
Aber ja, bin ich auch falsch
Okay,
beraten
spannend.
worden.
Aber
Weil die Frau im Laden hat natürlich gesagt, super.
ja.
Die wollte das Kleid
Klar,
verkaufen, so.
genau, das ist. Ja. Es ist auch tatsächlich so, dass eben echt, wenn Verkäuferin nicht, also von sich aus ein gutes Bauchgefühl haben in Bezug auf Outfits, ne? Dann kannst du, also die werden ja überhaupt nicht geschult da drin, ne? Du kannst nicht auf deren Urteil gehen. Das ist wirklich leider so. Gibt ja manchmal in Läden Verkäuferinnen, die die haben einfach echt ein gutes Gefühl und die trauen sich auch zu sagen, ich glaube, sie sollten lieber was anderes anprobieren, ne? Aber die meisten, klar, ne, die haben eher so diese Idee, ich sage einfach immer, dass es toll aussieht, dann kauft es die Kundin
Ja,
schon.
ja. Oder den Auftrag, ne? Das muss noch raus, seh zu, das ist so.
Oder eben, genau, oder das muss
Ja,
raus. Ja,
genau. Also
genau.
das sind ja verschiedenste
Ja.
Motive. Na gut, aber ich glaube, wir können noch eine Stunde mit solchen Beispielen kommen und ich bin mir sicher, die Zuhörerinnen
Glaube ich auch
haben auch schon
total.
1000 Beispiele im Kopf, wo es mal gut und mal schlecht
Ja.
funktioniert hat. Und ich danke dir jedenfalls für deine Zeit und für dieses tolle Interview. Und ja, und hoffe, oder wir hoffen jetzt, wir beide hoffen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das genauso toll fanden wie wir zwei.
Schön, ja, ich fand es auch total schön, hat mir großen Spaß gemacht. Und mir geht es auch so. Also ich bin jetzt gerade so richtig warm gelaufen. Ich könnte jetzt auch noch mal eine Stunde lang reden und erzählen. Danke für deine schönen Fragen. Das war wirklich eine tolle Strukturierung. Das hat mir sehr
Na
geholfen.
schön, das freut mich. Dann bleibt uns jetzt nur den Zuhörern Tschüssi zu sagen und bis zum nächsten Mal.
Ja, alles Gute. Schöne Nähte, habe ich
Ja,
neulich mal irgendwo
was für
gehört
ein
als
schönes.
Verabschiedung.
Schön.
Ja, gell. Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich über ein Abo freuen und über eine positive Bewertung auf iTunes und Spotify. Vielen Dank, bis bald, eure Claudia. Thank you.